redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Onkel Florian, erzählst du uns von damals, als wir zum Kometen geflogen sind?
Kann ich gerne machen, das war interessant. Das war interessant.
Wo warst du, als Philae gelandet ist?
Ich bin neben Tim Pritlov im ESOC in Darmstadt gesessen.
Ah, ihr wart alle bei Rainer Kresken im Büro oder was?
Nee, den habe ich nicht getroffen.
Ach so, okay.
Aber wie gesagt, ich war in Darmstadt schon am Dienstag davor, bin ich hingefahren, ja. Ins ESOC-Kontrollzentrum. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so ein wahnsinnig wichtiger Raumfahrtmensch wäre, sondern weil ich da halt einfach als Medienvertreter mich angemeldet habe und dann mit 1000 anderen Medienvertretern da in diesem großen Eventraum saß und dann die Dinge so live vor Ort verfolgt habe, wie es halt möglich ist, wenn das Event 500 Millionen Kilometer weit weg passiert.
Wie viel Zeit liegt zwischen den Signalen? Also wie viel Zeit vergeht?
28 Minuten hat das Ding gedauert.
Also
ja, wow. Einmal vom Komet bis zu uns 28 Minuten.
Entsprechend auch das Kommando zurück.
Ja, genau, richtig. Ja. Also jede Kommunikation braucht quasi einmal hin, einmal zurück, eine knappe Stunde. Aber wie gesagt, es war ja sowieso nicht, dass die ständig mit der Sonde geredet haben, sondern da hat man quasi halt, das war die ganze Sequenz im Wesentlichen, hat man losgeschickt und hat um kurz nach 10 hat sich die Landeeinheit gelöst und von da an lief eigentlich alles mehr oder weniger automatisch den Rest des Tages.
Aber nicht so gut wie die ganze Mission, ne? Also ich weiß, als ich am DLR war kürzlich, haben wir noch darüber geredet, dass die ganze Rosetta-Mission so glatt gelaufen ist, dass es eigentlich schon unheimlich ist.
Naja, man kann darüber streiten. Also es ist schon, meiner Meinung nach, war auch die Landung auf dem Kometen ein Riesenerfolg. Weil man muss sich vorstellen, was da gemacht worden ist. Also man hat diese Landeeinheit, die ganze Sonde irgendwie geplant vor 20 Jahren, gestartet vor 10 Jahren, gebaut worden ist das Teil irgendwie vor 15 Jahren und die Landeeinheit ist noch gebaut worden für die Landung auf einem anderen Kometen. Man wollte ursprünglich zum Kometen Virtanen fliegen. Aha. Das war der eigentliche Plan. Und dann gab es eine Fehlfunktion bevor Rosetta gestartet ist, haben so eine neue Variante der Ariane 5 verwendet. Mhm. Und die hat nicht funktioniert. Und dann wollte man natürlich diese wahnsinnig teure Mission nicht jetzt mit einer Rakete hochschicken, die gerade erst explodiert ist und wo man nicht wusste, warum. Deswegen wurde das Ganze verschoben. Mhm. Und dann, als sie dann wirklich gestartet ist, Rosetta,
war Virtanen weg.
Genau, den konnte man nicht mehr erreichen. Jetzt hat man dann irgendwie halt einen Ausweichkometen gesucht und eben diesen Churyumov-Gerasimenko gefunden. Nur der ist halt ein bisschen größer als Virtanen gewesen wäre, was natürlich auch die Dinge wieder ändert. Ja, also größerer Komet, größere Masse, das heißt, das Ding kommt mit einer höheren Geschwindigkeit runter und so weiter. Das heißt, es war schon mal irgendwie da schon mal ein Problem. Und dann natürlich, selbst wenn man auf Virtanen gelandet wäre oder den Churyumov-Gerasimenko vorab schon als Ziel genommen hätte, man weiß ja nicht, wie das Ding aussieht, wenn ich am Mars lande. Ja, der Mars, da war man schon oft genug, da weiß ich, wie das Teil aussieht, wie die Oberfläche aussieht, wie die Oberfläche beschaffen ist und so weiter. Von dem Kometen wusste man nichts, bevor man da war. Ja? Man hat keine Ahnung gehabt, welche Form hat der, welche Oberflächenstruktur hat der. Man ist im Prinzip einfach ins Unbekannte gelandet und für das ist es eigentlich hervorragend gelaufen. Ich meine, die Sonde ist dann zwar nicht nach der ersten Landung nicht verankert worden, weil eben die Oberfläche anscheinend härter war, als man erwartet hat. Das ist halt auch was man jetzt weiß, man das, dass die Kometen durchaus mal eine härtere Oberfläche haben können. Das wusste man vorher nicht.
Was hat man denn gedacht, wie die Oberfläche wäre?
Ja, eher so, ja, ziemlich weich, staubig, so ein bisschen, keine Ahnung, so vielleicht wie wenn du irgendwie Skifahren gehst und dann hast du irgendwie so weichen Schneeball mit einer harten Kruste, die du leicht durchbrechen kannst oder so. Also im Wesentlichen hat man es nicht wirklich gewusst. Drum flog man ja auch hin. Aber das Ding ist halt dann trotzdem, es ist dann irgendwie zweimal aufgepäppelt, aber trotzdem noch intakt gewesen, hat gesprochen. Man hat die komplette Wissenschaftssequenz, die man machen wollte. Also man hat ja quasi von Anfang an schon gewusst, dass man im schlimmsten Fall, beziehungsweise dass man auf jeden Fall es passieren kann, dass man halt wirklich nur ein, zwei Tage Zeit hat. Alles die ausgelegt war viele für Betrieb von irgendwie ein paar Wochen oder sowas, bevor es dann halt definitiv zu heiß wird auf dem Kometen. Aber es war von Anfang an klar, dass das Ding...
Warum wird es zu heiß? Weil der Sonne zu nahe kommt?
Genau, ja. Okay. Dann wird es zu warm und dann kommt die Elektronik nicht mehr klar. Aber wie gesagt, es war halt von Anfang an klar, dass man halt vielleicht wirklich, also wenn die Landung überhaupt klappt, sodass das Ding nachher noch intakt ist und senden kann, dann war es klar, dass man vielleicht halt wirklich nur ein paar Stunden hat, bis halt die Batterie ausgeht. Mhm. Und insofern hat man sich vorher ganz genau überlegt, was man finden will, was man auf jeden Fall wissen will. Die ganzen Instrumente dort haben halt alle ihre Prioritäten gehabt, was die halt als erstes untersuchen sollen. Und das hat man geschafft. Also die Sonde hat halt ihr wissenschaftliches Programm komplett abgespult. Mhm. Das Problem war halt, dass halt dadurch, dass halt man halt nicht dort gelandet ist, wo es geplant war, sondern halt woanders, dass die Solarpaneele halt nicht genug Sonnenlicht abbekommen haben, weswegen die Batterie nicht aufgeladen werden konnte und der Sonde halt jetzt der Strom ausgegangen ist.
Jetzt schon? Es ist jetzt Montag, der 17. November?
Die Sonde, also der Strom ist, also viele schläft seit Freitagnacht. Also ja. man hat bis Freitagnacht haben die Experimente nochmal ihre Dinge gemacht, die sie machen sollten. Dann hat man viele nochmal ein bisschen gedreht. Ja, so leicht ein bisschen rumgedreht, damit halt die Solarpaneele vielleicht noch besser im Sonnenlicht liegen und ihr dann ein Schlafkommando geschickt. Das heißt, die Philae ist jetzt eingeschlafen und sollte die Sonde im Laufe der Zeit genug Sonnenlicht abkriegen, was durchaus sein kann, weil ja auch der Komet näher an die Sonne kommt, der dreht sich rum, da verändert sich noch einiges. Wenn die Batterien wieder aufgeladen werden, dann wacht Philae wieder auf, sagt Hallo und macht dann vielleicht wieder weiter mit ihrer Wissenschaft. Aber bis jetzt, wie gesagt, wenn du dir anguckst, was die Forscher da gesagt haben, die sind alle extrem zufrieden, sind höchst begeistert, dass sie, wir sind das erste Mal auf einem Kometen gelandet. Wir haben auf der Oberfläche eines Kometen wissenschaftliche Experimente angestellt, haben Unmengen Daten gesammelt, die wahrscheinlich Wissenschaftler jahrelang noch beschäftigen werden mit der Auswertung. Also das natürlich ist nicht alles absolut so gelaufen, wie es perfekt laufen hätte können. Aber das zu erwarten bei einer Mission, die noch nie jemand vorher gemacht hat, das wäre auch ein bisschen.
Also ich wollte mich auch nicht beschweren. Also.
Nee, aber es haben sich bei mir viele beschwert. Also es gab wirklich durchaus auch Kommentare, die haben gesagt, ja, Fehlschlag und tralala und schau dir verglichen irgendwie mit der Mondlandung und anderen Dingen und so weiter.
Ja gut, der Mond ist um die Ecke. Ne? Da kannst du mit dem Fernrohr dabei zugucken,
wie das Ding landet. Ich meine, gelandet ist Apollo 11. Ja? Das heißt, die haben, wenn ich irgendwie 10-mal zu einem Kometen fliege, dann klappt es beim 11. Mal auch wunderbar. Ja. Ja, und mein Apollo 1 war auch, Apollo 1 sind alle gestorben. Also das da gab es genauso, die haben auch ein riesen Budget gehabt. Also dadurch, dass man das erste Mal gemacht hat, war die Mission, das war ein Riesenerfolg. Also es war wirklich, vor allem ist ja noch nicht zu Ende, geht ja noch weiter. Da ist ja noch Rosetta. Rosetta ist ja mehr als nur irgendwie ein Transportmittel und Telefonzentrale für viele. Rosetta ist ja ein eigenes wissenschaftliches Labor, eigentlich ist das Hauptinstrument der ganzen Mission. Und Rosetta ist weiterhin da. Rosetta fliegt weiterhin um den Kometen rundherum, fliegt mit dem Kometen um die Sonne herum bis nächstes Jahr im Dezember. Und die sammelt noch ein Jahr lang Daten. Also die Mission geht immer noch weiter. Also das wird mit Sicherheit die erfolgreichste Mission der ESA seit langem. Und es wird auch nicht so einfach, das zu toppen.
Was für Erkenntnisse sind aus Philae herausgefallen?
Ja, das ist natürlich noch schwer zu sagen. Ich meine, wie gesagt, man hat erst mal die Daten gesammelt.
Also die haben ja, was haben die denn für was hat Philae für Experimente an Bord?
Philae, also es gibt zum Beispiel eines, das ist so eine Art, um den Kometen zu durchleuchten, im Simpel gesagt. Ja, also das ist so ein Kombi-Experiment, da hat ein Teil ist auf Rosetta, ein Teil ist auf Philae und die schicken sich Signale hin und her. Also die gehen dann auch durch den Kometen durch und so, und damit man rausfinden kann, wie der innen drin aufgebaut ist. Ja, also ob da zum Beispiel diese seltsame Form, ob der quasi so zwei dichte Zentren hat in jeder Ecke von seiner gebogenen Form eines, oder ob das irgendwie unten drunter quasi eine einzige Struktur ist, also einfach um rauszufinden, wie das innen drin aussieht. Dann gibt es Experimente, die messen das Magnetfeld in der Nähe des Kometen. Mhm. Man hat Kameras, die wirklich Nahaufnahmen des Boden machen. Es gibt ein Experiment, das war der Bohrer. Es gibt einen Bohrer und einen Hammer. Ui. Einfach gesagt. Ja, also der Bohrer hat gebohrt. Man weiß noch nicht, ob man auch Daten, ob der quasi auch was bei dem Bohren auch was zutage gefördert hat. Also die Wissenschaftler werden es vermutlich schon wissen, aber da sind jetzt noch nichts publiziert worden. Der Hammer ist zerbrochen. Das war auch eine coole Sache. Da musste also die sind halt alle, das war immer mal schön mitzuverfolgen bei Twitter, alle Experimente auf viele. Jedes Experiment hat quasi seinen eigenen Twitter-Account. Mhm. Die haben teilweise live getwittert. von in Experimenten und das Hammer-Team, Mupus heißt das Ding, die haben halt geschrieben, ja, sie haben jetzt mal irgendwie sie hämmern jetzt da so vor sich hin und bis jetzt tut sich noch nichts. Und sie haben jetzt irgendwie auf Stufe 1 und Stufe 2 und Stufe 3 und jetzt nehmen sie mal Stufe 4. Die ist eigentlich nicht in den Spezifikationen vorgesehen, aber sie ist trotzdem da, also nehmen sie mal. Und dann schalten sie erst irgendwie Stufe 4 ein und dann der nächste Tweet, ja, scheiße, jetzt ist das Ding kaputt. Weil halt irgendwie, weil das ist halt, wie gesagt, das ist auch eine Erkenntnis, weil der man dadurch weiß, dass die Oberfläche eben verdammt hart war, viel härter, als man sich gedacht hätte. Mhm. Also das ist halt durchaus eine Erkenntnis und das, also diese Twitter-Nachrichten da, diesen Twitter-Stream sich da anzuschauen von den Experimenten, das war halt recht interessant und amüsant. Und wie gesagt, so der Bohrer hat gebohrt, der Hammer hat gehämmert, dann gab es noch irgendwie Untersuchungen von geologische, chemische Untersuchungen und so weiter. Also die haben halt wirklich alle wie wild Daten gesammelt. Mit der Auswertung wird es auch dauern, weil halt die Priorität lag halt, wir da am Daten sammeln. Wir sammeln jetzt mal so viel, wie nur geht und halten uns nicht mit der Auswertung auf. Also das kommt dann erst später.
Dauert das lange, diese Daten auszuwerten? Oder haben die über die Jahre, die Mission jetzt dauert, sich auch schon, weiß ich nicht, Programme geschrieben?
Ja, also natürlich.
Die Daten reinfüttern und dann kommt das Ergebnis raus. Ja, oder also müssen wir jetzt jahrelang warten, bis da irgendwelche Arbeiten publiziert werden?
Nee, also natürlich kann die Auswertung im Prinzip beliebig lange dauern. Klar, man hat sich Gedanken schon gemacht, was man machen will und was man wissen will und sich entsprechend vorbereitet. Aber ich meine, jede wissenschaftliche Arbeit dauert mal ein bisschen. Es geht nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, es gibt auch so eine Sperrfrist von 6 Monaten, glaube ich. Also 6 Monate dürfen mal die Wissenschaftler, die die ganzen Sachen gebaut haben, arbeiten. Und danach muss das publiziert werden. Also danach müssen die Daten auf jeden Fall freigegeben werden, dass irgendwie andere damit arbeiten können. Also und das Ding ist, du weißt ja auch meistens vorher nicht immer genau, was du findest und deswegen auch nicht immer genau, was du auswerten willst. Also du hast teilweise immer noch, wie gesagt, da haben wir in der letzten Sendung oder einer der letzten Sendungen geredet über die Plattentektonik auf dem Europa. Ich meine, das waren Daten, die von der Galileo-Sonde aus den 90ern gestammt haben. Da ist halt dann irgendwie 30 Jahre später oder 20 Jahre später jemand eingefallen, vielleicht könnten wir das nochmal auswerten mit den Daten. Das heißt, es kann, wie gesagt, durchaus sein, dass wir noch in 15 Jahren irgendwelche neuen Artikel mit vielen Daten bekommen, die jetzt irgendwie am Wochenende gesammelt worden sind. Also das, wie gesagt, die Mission wird die Wissenschaftler Jahre, Jahrzehnte beschäftigen. Aber die ersten Papers, wie gesagt, die werden wir in ein paar Monaten oder sowas, werden die ersten Papers schon rauskommen, denke ich.
Wenn Rosetta jetzt den Kometen weiter begleitet, warum macht sie das? Also das Ding ist doch fotografiert von allen Seiten. Was gibt es da noch zu sehen? Na gut, ja. Wie er sich verhält, wenn er sich der Sonne annähert.
Ja, aber das ist der eigentliche Zweck, weswegen man hinfliegt zum Kometen. Also man will ja wissen, wie so ein Komet funktioniert und was der macht. Und das hat man noch nie, erstens noch nie aus dieser unmittelbaren Nähe beobachtet. Ja, also wie Giotto-Sonde in den 80ern beim Komet Halley, die war halt irgendwie, weiß gar nicht, wie die dicht dran war, 100 Kilometer oder irgendwie sowas. Jetzt ist man irgendwie Rosetta ist jetzt, glaube ich, gerade wieder auf einem 20 oder 30 Kilometer Orbit, kommt dann aber auch wieder mal so auf 8 Kilometer ran. Also man hat dann den Kometen noch nie so aus der Nähe gesehen und vor allem eben auch noch nie so lange gesehen. Bis jetzt die paar Kometen, wo wir irgendwie hingeflogen sind, da waren wir halt irgendwie kurz da und dann wieder weg. Mhm. Und jetzt ist man wirklich über ein Jahr begleitet man so einen Kometen und kann genau zuschauen, wie sich der verhält, wie sich der verändert. Und das ist ja das, was man verstehen will. Man wissen, wie verändert sich ein Komet, wenn er der Sonne nahe kommt.
Was passiert denn eigentlich mit Rosetta dann nächstes Jahr im Dezember?
Das ist eine gute Frage.
Wird die dann, also weil theoretisch kann die doch im Orbit um den Kometen bleiben, oder nicht?
Im Prinzip kann sie das machen.
Also die ist doch jetzt in der Umlaufbahn um das Ding,
ja,
oder?
Genau.
Also das ist, ja.
Also was man genau macht mit Rosetta am Ende, das werden die sich am Ende überlegen. Also entweder hängt natürlich davon ab, wie gesagt, wie lange die Sonne durchhält. Kann ja auch sein, dass die vorher schon kaputt geht oder sonst irgendwas. Dass wenn der wirklich aktiv wird, dass da irgendwelche, die Giotto-Sonde ist ja dann auch durch irgendwelche Staubteilchen der vom Kometen Halley beschädigt worden. Kann auch sein, dass halt irgendwie Rosetta beschädigt wird. Und dann werden die Wissenschaftler sich überlegen, was sie halt mit dem Rest Energie und dem Rest Treibstoff machen. Ob sie quasi so eine Parkbahn um den Kometen machen, vielleicht was am wahrscheinlichsten sein wird, was ich mir denke, ist, dass sie das Ding auf den Kometen crashen. Also dass sie einfach nochmal mit der letzten Energie nochmal wirklich auf den Kometen drauffliegen, um halt wirklich nochmal mit dem letzten Power, die sie haben, dann nochmal wirklich Daten aus unmittelbarer Umgebung, aus unmittelbarer Nähe der Oberfläche zu kriegen.
Aber was ist denn da in unmittelbarer Nähe der Oberfläche? Ist da, das Ding hat doch keine Atmosphäre oder sowas.
Naja, nein, aber das da kommt dann ja, also es entwickelt keine Atmosphäre, sondern eine Koma. Also es kommt darauf an, wie du Atmosphäre definierst. Der Mond hat auch eine Atmosphäre. Also halt ein paar Moleküle, die irgendwo vom Sonnenwind aus dem Gestein rausgeschlagen werden und die sich wieder verflüchtigen. Also es ist, die Jupitermonde haben eine dünne Atmosphäre, ist irgendwie Eis, das dann irgendwie ausgast und sowas. Also es sind alles irgendwie so halt Millionen, Milliarden mal dünner als die Atmosphäre der Erde. Also im Kometen, da kommt ja schon Zeug raus. Ich meine, so der gast aus, da reißt Staub mit sich, der entwickelt dann diese Koma, diese große Staubhülle. Aha. Und die, ich meine, gut, dafür, um die zu untersuchen, ist Rosetta jetzt schon nah genug dran. Mhm. Aber man hat dann die Kamera zum Beispiel, die OSIRIS-Kamera, das ist die wirklich guten Bilder macht. Also die meisten Bilder, die man jetzt im Internet sieht, sind die NAVCAM, also die von der Navigationskamera, die Bilder. Und OSIRIS, das ist wirklich die hochauflösende wissenschaftliche Kamera.
Aber das war die mit diesen 1000 Graustufen, ne? Dieses Ding, oder?
Ja, also das ist wirklich diese Megakamera. Und wie gesagt, da macht vielleicht doch nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt quasi ein Foto aus 20 Kilometer Entfernung mache oder halt irgendwie aus 20 Zentimetern Entfernung, kurz bevor ich drauf crash. Also da sieht man da vielleicht auch nochmal ein paar mehr Details, die man so nicht gesehen hat. Hm. Weil wir sind am Ende, ist es eh egal, was ich mache mit dem Teil. Also wenn es nur ein Foto ist, das ich sonst nicht machen hätte können, dann habe ich zumindest das eine Foto noch. Also, aber gesagt, das werden die sich überlegen, wenn es soweit ist. Wird schon was Cooles rauskommen dabei.
Kommen wir zur Atmosphäre. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man, wenn man den Wasserdampf, der sich in der Luft befindet, misst über einen längeren Zeitraum, dass man vorhersagen kann, ob es Starkregenereignisse gibt und wo es diese Starkregenereignisse gibt. Das machen sie jetzt schon, die Meteorologen. Die können das so ungefähr 6 Tage im Voraus sagen. Also sie können ungefähr 6 Tage im Voraus sagen, es wird ein Starkregenereignis irgendwo im Süden Europas oder sowas geben. Das Problem ist ja, dass die Meteorologie immer nicht, auch schön. Das Problem ist, dass die Meteorologie ja nur sehr schwer in der Lage ist, vorherzusagen, wann es wo regnet und also punktuell. Also die können halt nicht sagen, es wird in Berlin regnen, sondern die können nur sagen, naja, im Großraum Berlin-Brandenburg irgendwo ist halt so und so viel Energie in der Atmosphäre. Das heißt, es wird eine bestimmte Menge Wasser rausfallen. Wir wissen nur nicht genau, wann und wo. Und jetzt haben sie die Atmosphäre sich angeguckt und haben festgestellt, dass Starkregenereignisse mit einer bestimmten Wasserdampfkonzentration in Verbindung zu stehen scheinen, muss man dazu sagen. Also die Forscher sagen ausdrücklich, dass es noch mehr Forschung braucht auf diesem in diesem Bereich. Aber es gibt da offensichtlich einen Zusammenhang, nämlich 9 Tage, also das ist das Schöne, also sie können 3 Tage, die Vorhersagefrist 3 Tage verlängern. Sie können, also 9 Tage, bevor es ein Starkregenereignis gibt, ist die Wasserdampfkonzentration in genau diesem Bereich, wo das Starkregenereignis auftritt, besonders hoch.
Ist Wasserdampf jetzt da das gleiche wie Luftfeuchtigkeit? Ja. Oder? Ja, okay. Gut.
Also das ist halt Verdunstung. Mhm. Also ja. Und bisher haben sie sich halt nur auf, was war das, worauf haben sie sich bisher immer nur kapriziert? Jetzt finde ich es nicht in meinen Notizen. Verdammt. Gucken, Wasserdampf. Nee, ich finde es gerade nicht. Ja, und sie haben halt auch teilweise historische Daten noch auswerten können. Das finde ich halt immer ganz schön, dass wir mittlerweile.
Ja,
also, so Wetterdaten, also auch detaillierte Wetterdaten haben und nicht nur irgendwie so Temperatur und Windgeschwindigkeit, sondern auch tatsächlich sowas wie mehr oder weniger, zumindest über den Landmassen, mehr oder weniger dichtes Netz, das diese ganzen meteorologischen Daten messen kann.
Das war ja, also Wetterdaten war ja auch quasi fast das Erste, was man wirklich angefangen hat zu messen. Also da im 17. Jahrhundert, wo halt die ganzen Instrumentenbauer, das Erste, was die gebaut haben, waren halt irgendwie Thermometer, Barometer und so Kram und
Dummerweise haben die aber nicht, also die sind zu oft umgezogen. Also die alten, diese alten Wetterdaten aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, die sind nicht allzu gut verwendbar, weil die Messpunkte nicht einheitlich waren. Also du willst halt immer am selben Ort messen und das ist in den Anfängen der Wetteraufzeichnung nicht passiert.
Also in Jena haben wir an der Sternwarte, sind auch von Anfang an Wettermessungen durchgeführt worden und die Station, die ist dort irgendwie seit 17 irgendwas.
Cool.
Ist da cool. Konstant durchgängig Wettermessungen gemacht worden.
Ja, cool. Da gibt's nicht viele von. Also in Karlsruhe, glaube ich, gab's eine. die auch seit 300 Jahren aufzeichnet und die auch nur, ich glaube, in der innerhalb der Stadt ein paar Mal umgezogen ist, sodass die noch halbwegs brauchbar sind, die Daten.
Ja. Da haben die auch, das ist ja auch auf dem Dach von der Stermatt, da steht auch mein absolutes Lieblingsmeteorologisches Messinstrument. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber vielleicht hast du schon mal gesehen, es ist so eine große Glaskugel. Mhm. Da wird, also das quasi so eine große Glaskugel und hinter dieser Glaskugel, also da ist quasi so ein Ring um die Glaskugel rundherum, so ein halbkreisförmiger Ring, mhm. und da wird so ein Pappstreifen eingeklemmt, auf dem ist eine Skala drauf und wenn jetzt die Sonne scheint, und das ist nicht so, wenn es Missbewölkung quasi, also wenn die Sonne scheint, dann fokussiert diese Glaskugel das Licht der Sonne und du brennst quasi ein kleines Loch in diesem Pappstreifen. Also nicht, dass es abfackelt, sondern nur, dass es ein bisschen so glimmt und braun wird. Und weil die Sonne sich auch bewegt, ist halt dieser Punkt, wo es angebrannt ist, ist halt dann korrespondiert halt mit der Tageszeit. Das heißt, du kannst dann quasi am Ende des Tages diesen Pappstreifen rausziehen und siehst dann, entweder da ist halt ein bisschen so ein Brandstreifen einmal quer rüber, dann war es den ganzen Tag sonnig, oder da ist gar nichts, dann war es den ganzen Tag bewölkt. Oder du hast halt immer so Punktestreifen, wo es mal Rand ist er nicht und dann kannst du nämlich genau ablesen, wann es bewölkt war und wann es nicht. Das fand ich so extrem simpel, keine beweglichen Teile, nichts, einfach nur irgendwie, aber trotzdem sehr informativ. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Teil heißt, aber es ist ein cooles Instrument.
Das habe ich noch nie gesehen, das klingt wirklich sehr cool, ja.
Und Starkregen, was ist der Unterschied zwischen, gibt es eine Definition, Starkregen ist?
Die gibt es mit Sicherheit, die weiß ich aber nicht. Kann ich aber schnell nachschlagen, während du irgendwas erzählst. Erzähl doch mal irgendwas.
Ja, ich habe ein Thema, das dazu passt. Also es geht ja quasi darum, die sagen jetzt quasi, ich nehme an, dass Starkregen irgendwas ist, was durchaus dann auch irgendwie gefährlich sein kann.
Ja, genau, das
ist halt kann und so weiter. Also wo es dann auch durchaus jetzt nicht nur darum geht, ist jetzt irgendwie die Gartenparty verringert oder nicht, sondern irgendwie sterben Menschen oder nicht oder sonst irgendwas. Also Katastrophen
vorhersagen. Ja, Keller fließen voll und sowas. Also Starkregen ist wahrscheinlich das, was die Kanalisation nicht mehr verarbeiten kann oder irgendwie
sowas. Genau, und da wird es dann kompliziert. Erinnerst du dich, als es 2009 das große Erdbeben in Italien gab? In
Latina? Ja, in der Po-Ebene oben. Ne?
Genau, das war wirklich ein schweres Erdbeben, wo halt auch irgendwie 300 Menschen oder sowas sind gestorben dabei. Mhm. Und da sind ja damals, was dann auch in den Medien und unter den Wissenschaftlern große Diskussionen gab, sind ja Wissenschaftler, Seismologen verurteilt worden. Die hatten irgendwie mehrjährige Haftstrafen oder sowas bekommen, weil sie angeblich halt irgendwie die Gefahr nicht vorhergesagt haben, beziehungsweise gesagt haben, dass jetzt wie kein großes Risiko besteht.
Moment, Erdbebenvorhersage?
Genau, ja.
Ja, das geht ja nicht.
Ja, genau, das ist das Problem. Also da gab es jetzt, ich erzähle es deswegen, weil es da gab jetzt wieder in erster Instanz sind sie zu 6 Jahren Haft verurteilt worden.
Was?
Und 6 Wissenschaftler und jetzt gab es eben die nächste Instanz und da sind die jetzt freigesprochen worden, weil eben...
Das ist ja ungefähr so albern wie letzte Sendung hier, dass der, was war das, der Energieerhaltungssatz Dekret, was war das? Ich weiß nicht.
Das Problem war, glaube ich, es ging darum, dass da gab es ja vorher schon, so bevor das große Erdbeben kam, gab es schon mehrere kleinere Erdstöße. Mhm. Und die Wissenschaftler, die da verurteilt sind, die haben quasi gesagt, dass jetzt aus diesen kleineren Erdstößen jetzt kein erhöhtes Erdbebenrisiko folgt. Das haben die, glaube ich, irgendwie gesagt. Und aufgrund dieser Aussage haben dann irgendwie die Zivilschutz und Politiker und so weiter halt auch der Bevölkerung irgendwie weitergesagt, dass keine Gefahr besteht. Und dann kam halt doch das große Erdbeben. Aber wie gesagt, also jetzt hat dann auch das Gericht festgestellt, dass man halt Erdbeben nicht vorhersagen kann. Aber das ist eben das Risiko, wenn es dann eben auch bei meteorologischen Vorhersagen, dass man halt zwar sagen kann, wenn man was vorhersagt, aber man muss halt wirklich auch und das auch der Bevölkerung irgendwie vermitteln, dass diese Vorhersagen halt alle eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Und wenn ich jetzt vorhersage, gibt kein großes Erdbeben oder es gibt keinen großen Starkregen, dass es deswegen nicht heißen muss, dass jetzt keine Gefahr besteht. Also das ist eine ich meine, den Wissenschaftlern, die diese Arbeit machen, ist das vollkommen klar, aber das ist halt irgendwie an die politischen Verantwortungsträger, Bevölkerung weiter zu kommunizieren. Das ist halt, das ist noch ein Thema, wo man...
Das ist ja sowieso das große Problem. Mit dem Thema tourt ja auch dieser Gerd Gigerenzer schon seit Jahren durch die Lande, um den Menschen zu erklären, dass Risiko... Also dass das ein Risiko auch dann vorhanden ist, wenn die Statistik sagt, es gibt keins. Also das, genau, ja, den Leuten Statistik beizubringen. Weil das Problem ist halt, dass auch wenn die Niederschlagswahrscheinlichkeit 1% ist, kann es in Strömen regnen. Ja, weil sie ist halt immer noch 1%. Es ist halt nur sehr, sehr unwahrscheinlich.
Genau, ja. Das ist auch, ich habe das immer, wenn ich jetzt irgendwie über Asteroideneinschläge oder sowas rede, dann hast du auch immer Statistik. Da heißt irgendwie so ein Asteroideneinschlag von der und der Größe. Zum Beispiel jetzt irgendwie der Asteroideneinschlag, der die Dinos X gemacht hat. Das ist so, statistisch kommt so ein Einschlag alle 50 Millionen Jahre vor.
Ja, das heißt aber nicht, dass nicht zwei direkt hintereinander passieren können.
Genau, weil jedes Mal, wenn ich das sage und dann, wenn ich darüber spreche oder schreibe, dann habe ich meistens davor auch irgendwo geschrieben, dass eben dieser Einschlag von den Dinos vor 65 Millionen Jahren stattgefunden hat. Und dann kommt sofort immer die Anmerkung, ja, aber dann ist der nächste doch schon überfällig.
Ja.
Ich sage, ja, aber so funktioniert halt Statistik nicht. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit umso höher ist, je länger es dauert, bis irgendwie der kommt. Das heißt, kann jetzt irgendwie heute einer kommen, morgen einer kommen und dann drauf einen Tag noch einer kommen. Und dann kann irgendwie 1000 Jahre nichts kommen.
Ja, oder gar keiner Jahre mehr, und dann korrigieren wir. Mehr, ja. Genau, dann korrigieren wir halt die Statistik.
Ja, also es ist halt Statistik. Also das ist so überfällig, gibt es halt in der Hinsicht nicht. Und das ist halt, ja, das ist halt immer, Statistik ist halt was unsere Gehirne arbeiten halt nicht statistisch. Also das ist was wir nicht intuitiv verstehen. Und das man kann sich halt über die Mathematik retten, aber das kann dann nicht jeder irgendwie in Mathematik und Statistik studieren. Also das funktioniert ja auch nicht. Also das ist noch ein großes Kommunikationsproblem.
Wo wir beim Gehirn sind, amerikanische Wissenschaftler haben einen Spaß gemacht, und zwar haben die Geister erzeugt.
So keine echten, nehme ich mal an.
Doch, Spuk. Ja.
Also haben Leute umgebracht und dann irgendwie die spuken lassen?
Oder? So ähnlich, ja. Nein, sie haben in den Gehirnen von Leuten Spuk ausgelöst. Ah. Es gibt ein Phänomen im Gehirn, das heißt geisterhafte Erscheinung. Das ist das Gefühl, Präsenz war es. Präsenz nennt man es. Also das ist eine geisterhafte Präsenz. So, das ist das Gefühl, dass jemand anwesend ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Das hat man gelegentlich hat man das Gefühl, es sei jemand anwesend im Raum.
Eigentlich nicht.
Ich überlege nicht. Gerade.
Nee.
Irgendwann hat das jeder Mensch mal. Einfach ein Gefühl von Anwesenheit. Hier ist doch jemand im Raum. So, und das erzeugt dein Gehirn, diesen Effekt. Also dein Gehirn macht, dass es selbst glaubt, das ist das Faszinierende am Gehirn, das Gehirn macht, dass es selbst glaubt, dass außer dir noch eine weitere Person im Raum ist und handelt. So. Und das haben sie untersucht mit irgendwie so, ne, also haben sie ein bisschen rumuntersucht und haben so einen Versuchsaufbau gemacht. Dieser Versuchsaufbau ist, dass du mit verbundenen Augen ein Pad irgendwie, weißt du, so ein Trackpad streichelst. Ja. Daran angeschlossen ist ein Roboterarm, der dich am Rücken kratzt.
Ja, okay,
oder so cool. Also antippt, ne, so. Mhm. Und das heißt, du hast eine Rückkopplung, ne? Du streichst über das Pad, das Ding packt dich am Rücken an. Jetzt haben sie da eine Verzögerung reingepackt. Ja, also ich weiß gar nicht wie viel, ein paar Millisekunden Verzögerung nur. Du streichelst dieses Pad, es passiert nichts, dann wirst du berührt. Und durch diese Verzögerung, also durch die Entkopplung, also dadurch, dass es nicht mehr unmittelbar ist, erzeugt das Gehirn genau diesen Eindruck der geisterhaften Präsenz. Also die Probanden haben halt hinterher gesagt, nee, da war noch jemand im Raum, der mich am Rücken berührt hat. Das war ich nicht selbst. Cool. Faszinierend, oder?
Ja.
Keine Ahnung, was man daraus macht. Also man kann da mit Sicherheit wieder, also du guckst dann halt, die gucken dann halt natürlich noch in der Röhre, welche Hirnareale davon berührt sind und so weiter. Und damit tasten sie sich dann halt an psychische Krankheiten ran. Also gerade sowas wie Schizophrenie, wo du ja tatsächlich diese Präsenzerfahrungen hast und dich nicht alleine fühlst, streckenweise, bis hin zum Stimmenhören und solche Sachen.
Ich hatte letztens mal
Geister, also wenn dir einer sagt, ich habe Geister gesehen, kannst du davon ausgehen, er hat die wirklich gesehen, weil Sehen ja auch wiederum nur eine Repräsentation von irgendwas ist. Also dein Gehirn macht ja Sehen, die Augen sehen ja nicht objektiv.
Ich hatte letztens mal irgendwie einen Podcast gehört, ich weiß gar nicht, welcher das war, irgendeiner von den britischen BBC-Wissenschaftssendungen. Da ging es um eine Forscherin, die hat wie heißt das, außerkörperliche Erfahrung?
Ja.
Wie heißt das?
Also außerkörperliche, ja.
Ja, also die hat sowas quasi produziert. Also da kannst du auch mal, das hast quasi, wenn du gibst dir das coole Experiment mit der zweiten Hand, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Wo du halt quasi, du hast
wo du
quasi,
denkst, eine Plastikhand wäre deine Hand, ne?
Genau, ja. Und sowas hat er dann irgendwie dann auch noch mit dem ganzen Körper und so weiter gemacht. Das hat wirklich gezeigt, wie du halt quasi im Gehirn das Gefühl erzeugen kannst, du befindest dich außerhalb deines Körpers.
Mhm.
Das fand ich auch cool. Aber weißt du, um jetzt wieder eine mega Überleitung zu bringen,
ja, bitte?
Weißt du, wann man ganz besonders viel Angst vor Geistern hat?
Wenn man nachts allein im Bett liegt und es unterm Bett knirscht.
Unter anderem, aber auch vor allem, wenn es dunkel ist.
Ja, okay.
Und weißt du, wann es wieder dunkel wird? Also ja, heute Abend. Aber wann es unerwartet wieder dunkel wird?
Oh, du willst eine Sonnenfinsternis ankündigen?
Genau. Nee, also es gibt am 20. Sonnenfinsternis, da gibt es ja eh ständig. Also es war jetzt, glaube ich, vor kurzem wieder eine partielle irgendwo. Also es gibt, glaube ich, im Schnitt pro Jahr 5 Mond- oder Sonnenfinsternisse.
Ja, aber nicht so, dass wir hier Spaß damit haben können.
Genau, also es da ist halt alles dabei, wirklich halt so partiell und so weiter. Und wie gesagt, weltweit. Also wenn du wissen willst, wie oft kommt es an einem einzigen, an einem bestimmten Punkt der Erde zu einer totalen Sonnenfinsternis, dann sind es natürlich wieder andere Zahlen. Mhm. Aber hier in Mittel in Deutschland, weiß ich gar nicht, wann die nächste totale ist. Das wird dort noch ewig vermutlich. Aber es gibt zumindest am 20. März 2015 hier in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. Und du kannst sie in Europa sogar total sehen. Allerdings musst du dazu auf die Färöer Inseln oder nach Spitzbergen fahren. Das sind, glaube ich, die einzigen Landmassen, wo du die Totalität beobachten kannst. Aber darum ging es mir jetzt gar nicht. Ich wollte erzählen, wo ich habe diese Überschrift gelesen und mir gedacht, was ist denn das für ein bescheuerter Artikel? Der heißt nämlich, wie sich die kommende Sonnenfinsternis auf die Solarstromversorgung auswirkt.
Was?
Ja, habe ich auch gedacht, was ist das für ein Scheiß? Also über die paar Minuten, die es dunkel ist, was soll das großartig mit dem Strom zu tun haben? Mhm. Aber Wissenschaftler aus von der Hochschule für Technik in Berlin, die haben das untersucht, und zwar, weil du hast ja immer mehr Photovoltaikanlagen überall rumstehen.
Mhm.
Und die speisen ständig Strom ins Netz ein.
Mhm.
Und wenn jetzt dann alle spontan gleichzeitig auf einmal weniger Strom ins Netz schicken, dann kann es Schwankungen geben.
Mhm.
Und diese Schwankungen könnten theoretisch, also das war das, was die untersucht haben, ob diese Schwankungen das Netz zum Zusammenbrechen oder Störungen im Netz verursachen können. Weil das ist ja schon ein Problem. Also wenn du jetzt quasi zu starke Schwankungen im Netz hast, dann kann das ganze Ding irgendwie zusammenbrechen, dann hast du irgendwie in ganz Europa irgendwie einen Stromausfall. Und die haben halt das da durchgerechnet, haben gesagt, okay, man kann während der Sonnenfinsternis, hängt natürlich vom Wetter ab, ja, also ob es jetzt irgendwie gerade klarer Himmel ist oder bewölkt und so weiter, haben gezeigt, dass es mit Änderungen so zu rechnen ist, die ungefähr dem 3,5-fachen der normalen Änderungen entsprechen bei wolkenlosen Himmel, aber dass man, dass es keine wirkliche Gefahr darstellt. Also du kannst mit den Pumpspeicherwerken und so weiter, kannst du das alles komplett ausgleichen, sagen die. Und insofern muss man halt irgendwie darauf vorbereitet sein. Ja? Also du musst halt jetzt atschen müssen, jetzt auch die Kraftwerkstechnik oder keine Ahnung, wer auch immer den Strom da steuert, weiß ich nicht, irgendeine Behörde wird es sein vermutlich. Die müssen halt auch darauf achten, ob jetzt mal eine Sonnenfinsternis kommt oder nicht. Aber im Prinzip ist das vom Netz abfangbar, die Schwankungen.
Ich finde das immer so faszinierend, dass Leute da sitzen und sich überhaupt so eine Arbeit ausdenken.
Tja, ja.
Also Sonnenfinsternis, Solarstrom, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, da überhaupt irgendeine Verbindung herzustellen. Also ja, genauso wie du halt. Ja, ist so ein bisschen, das macht doch nichts.
Ja, aber
macht ja auch nichts. Aber
ja, und die letzte, das war 1999, war die letzte große
Sonnenfinsternis. Die war total,
ja,
oder?
Ja, ja. Also da vermutlich war da einfach, weiß nicht, da wäre mir, gut, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet damals, aber wahrscheinlich gab es damals noch nicht so viel Solarstrom, der irgendwie im Netz so rumgeflossen
ist, dass
man sich Gedanken machen musste drüber. Aber hier, also du kannst auch, die Studie ist sogar online im Netz, kann man nachher verlinken. Also das, ich fand halt schön, dass die Überschrift so absurd gewirkt hat und dass dann doch was Interessantes dabei rauskam.
Aber Starkregen übrigens ist in Deutschland, also im deutschen Sprachraum, wird Starkregen, gilt als Starkregen eine Menge von mehr als 5 Litern pro Quadratmeter in 5 Minuten.
Oh.
Oder mehr als 10 Liter pro Quadratmeter in 10 Minuten oder mehr als 17 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde.
Also viel Regen, okay.
Echt viel Regen, genau. Wo wir bei Dunkelheit waren, es gibt eine schöne App. Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher.
Aus.
Nee, genau, die macht das Licht aus. Nee, ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hatten. Irgendwie habe ich, also wir haben doch kürzlich schon mal über Lichtverschmutzung geredet.
Ja, haben wir.
Es gibt eine App, die heißt, wo ist sie denn hier? Komm. Eine App Verlust der Nacht heißt die.
Ja, genau. Die ich glaube, einer von uns beiden hat sie erwähnt.
Okay, dann war das schon. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich brauche Urlaub.
Ja, die schickst du. Da kannst du wirklich so vor Ort Verschmutzung messen.
Ja, genau. Also ja, du hältst halt einfach dein Smartphone hoch Also die App sagt, halt dein Smartphone in diese Richtung und misst dann die App und übermittelt die Daten über Lichtverschmutzung an Server. Ja.
Kurz, ich habe nochmal die Seite aufgerufen zur Finsternis vom 20. März bei Wikipedia. Mhm. Da hast du unten immer so eine Reihe mit Weblinks, wo du irgendwie, da hab ich ja verlinkt, zum Artikel in spiegel.de, Schlagzeile, Solarenergie, Stromnetzbetreiber fürchten Sonnenfinsternis. Mhm. Und der Link drunter von der Seite plötzlich blackout.at, Gegendarstellung zum Spiegelartikel, Stromnetzbetreiber fürchten Sonnenfinsternis. Also, dass da anscheinend gab es da eine große Diskussion, die mir entgangen ist.
Oder der Spiegel hat mal wieder irgendwie ein bisschen auf die Brause hauen wollen, weil die wollen ja auch ihre Zeitung verkaufen. Ja.
Die Stromnetzbetreiber, so wie die Ureinwohner vor 1000 Jahren kauern sich da verängstigt in ihren Büros zusammen, wenn die Sonne dunkel wird, wenn der große Himmelswolf die Sonnenscheibe frisst. Dann sind die Stromnetzbetreiber vor Furcht. Ja, ich rede gerade Unsinn.
Ich wollte gerade fragen, wer sind Sie und was haben Sie mit Herrn Freistetter gemacht?
Nee, also die fürchten, die deutschen Stromnetzbetreiber fürchten sich vor dem 20. März 2015, fängt der Spiegelartikel an.
Ich weiß schon, warum ich den Spiegel nicht mehr gerne lese.
Ja, okay, aber wie gesagt, es gibt, liebe Stromnetzbetreiber, falls es zuhört, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Eine Sonnenfinsternis ist ganz normal und dem Strom macht sie auch nichts.
Und wo du Naturvölker sagst, es gibt einen sehr schönen Versuch, den amerikanische Wissenschaftler gemacht haben, um rauszufinden, warum Männer einen besseren Orientierungssinn haben als Frauen. Dass sie den haben, ist ja hinlänglich bekannt.
Wollte ich gerade fragen, ob das wirklich nachgewiesen ist.
Das ist so, ja. Also so räumliche Orientierungen haben Männer irgendwie besser drauf als Frauen. Gibt so diverse Theorien oder Mutmaßungen, warum das so ist. Und die Wissenschaftler haben jetzt halt mal nachgeguckt, warum es so ist, und haben dann dazu zwei halbnomadische Naturvölker beobachtet und geguckt, wie die so rumrennen. Ne? Also Jäger und Sammler sozusagen laufen durch offenes Gelände, genau wie wir durch offenes Gelände gelaufen sind. Also ja, sind halt
ein bisschen halbnomadisch. Die gehen jeden Abend nach Hause oder fahren mit der Bahn oder?
Ja, die lassen sich halt streckenweise nieder. Also ich würde mal sagen, okay, dass sie dann irgendwie sich für ein halbes Jahr hier niederlassen, Jahr da oder sowas. Aber das ist eine gute Frage. Ja. Haben Tests mit denen gemacht und haben die losgeschickt und haben die rumwandern lassen und haben geguckt, wo sind die denn hingewandert, das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, haben manchen dieser Männer, die sie angeguckt haben, sie haben einen Test gemacht, der ihnen gezeigt hat, wie das räumliche Forschungsvermögen des einzelnen Probanden ist. Und haben dann hinterher alle Probanden beobachtet und haben halt gesehen, dass diejenigen, die ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen hatten, weiter gewandert sind als die anderen und auch wieder zurückgekommen sind. Und dass diejenigen, die weiter gewandert sind, mehr Kinder mit mehr unterschiedlichen Frauen hatten. Das heißt, der bessere Orientierungssinn bei Männern ist vermutlich dafür verantwortlich oder den haben Männer, damit wir weiter rumkommen und mehr Frauen schwängern können.
Okay. Das ist krass. Ne? Ich überlege gerade, was ich dazu sagen soll.
Ja, auf! Aber das fand ich irgendwie ganz nett.
So. Ja, okay, ja. Also da würde ich dann vielleicht doch nochmal irgendwie abwarten und gucken, ob da noch ein paar mehr Daten dazu kommen.
Aber ich finde das sehr plausibel.
Ja,
du willst ja deine Population erhalten. Und,
ja, aber das ist immer die Gefahr, weil diese ganzen wir sind so, weil der Steinzeitmensch das gemacht hat, das ist immer sehr gefährlich. Dass das irgendwie, da gibt es jede Menge Pseudowissenschaft, die so funktioniert irgendwie, dass wir irgendwie heute so sind, irgendwie Frauen kaufen deswegen so gern ein, weil sie früher ja in der Steinzeit irgendwie die Bären gesammelt haben und so ein Kram. Also dass diese Art von Wissenschaft gibt's ja.
Aber ich glaube, das ist nochmal was anderes. Also, das ist ja.
Ja, schon klar. Aber ich sag mal, drum bin ich da mal ein bisschen skeptisch. Also, aber ich überlege gerade, dass der Orientierungssinn einem dabei hilft, weit rumzukommen. Das ist klar, dass man, wenn man weit rumkommt, auch tendenziell mehr Kontakte zu anderen Menschen hat. Das ist auch klar.
Und auch mehr Kontakt zu anderen Frauen.
Aber das ist ja stimmt. Aber du brauchst ja auch einen Antrieb, warum du erstmal, du kannst ja sagen, nee, ich will nicht losgehen, ich bleib jetzt zu Hause hocken, ich habe keinen Bock, da irgendwie durch die Wüste zu marschieren. Also du brauchst dir dann, da hilft dir auch der beste Orientierungssinn nichts. Also die Frage ist, warum die Menschen anfangen, durch die Gegend zu marschieren und Frauen zu schwängern. Also da...
Vielleicht ist es Frauenschwängern einfach erstmal nur ein Nebenprodukt.
Ja.
Also sie laufen halt los zur Nahrungssuche oder irgendwie sowas. Und weil sie sich so gut orientieren können, laufen sie halt weiter und treffen da dann auf weitere Frauen im gebärfähigen Alter, die in ihrer eigenen Gemeinschaft vielleicht gerade alle schwanger sind schon.
Ja, ich wollte nur anmerken, dass der Zusammenhang zwischen bessere Orientierung ist Evolutionsvorteil, nur dann funktioniert, wenn du quasi in einer Gesellschaft bist, die halt irgendwie ständig unterwegs ist.
Ja, natürlich.
Wenn du irgendwie hier
bei dir zu Hause rumhockst. Uns bringt das keinen Vorteil mehr. Die Frage ist halt nur, wo haben wir es her? Ja, also, weil es ist ja eigentlich ist es ja unplausibel, dass Männer sich besser orientieren können als Frauen. Wozu? Das nutzt uns heute ja nichts mehr.
Ja, also es hilft schon mal, wenn man sich orientieren kann. Also das ist
ja, aber
nicht bei im Sinne der Fortpflanzung.
Vor allen Dingen, es nutzt nichts, dass wir uns besser orientieren können, als die Frauen sich orientieren können.
So, ja, das nutzt auch nichts.
Davon haben wir heute die Menschheit heute keinen Nutzen mehr. Und trotzdem ist es aber in uns drin. Und da dann nachzugucken, warum das so ist, finde ich schon ganz interessant. Was wesentlich sicherer ist, ist übrigens, dass wenn man regelmäßig Cannabis raucht, die graue Substanz des Gehirns geringer wird. Und die graue Substanz ist das, wo die Intelligenz drin sitzt. Wenn man früh anfängt, Marihuana zu rauchen, dann erhöht sich kurzfristig die Konnektivität der weißen Hirnsubstanz. Das heißt, du kannst ein bisschen besser denken. Langfristig verringert sich diese weiße Hirnsubstanz dann aber auch. Das heißt, auf gut Deutsch, Hasch macht Lasch.
Genau, ja.
Hat die Wissenschaft festgestellt. Und zwar die amerikanische Wissenschaft hat das festgestellt.
Ja, nee, ich habe das eh nie. Ich bin ja eh kein Kiffer-Dings.
Spaßbremse bist du.
Ja, genau. Ich betrink mich nur ganz normal. Also das tut dem Hirn gut.
Genau.
Aber weil wir gerade bei alten Völkern waren, ist auch wieder so eine komische Arbeit, wo ich nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Es sind Wissenschaftler aus von der North Carolina State University in Raleigh, wo immer das ist, North Carolina wahrscheinlich, die haben 583 menschliche Gesellschaften und Glaubenssysteme untersucht und das mit ökologischen Daten verglichen.
Und die habe ich auch gelesen, ja. Ich fand das sehr spannend.
Und herausgefunden, dass halt je beschissener die Gegend ist, desto strenger sind die Götter.
Ja.
Wo ich mir auch gefragt habe, ich habe auch das Paper jetzt irgendwie teilweise gelesen, weil ich halt eben rausfinden wollte, das ist so eine Definitionsfrage. Ich meine, wie definierst du die Strengheit quasi eines Gottes?
Also die werden Moralkategorien untersucht haben, ne?
Zumindest habe ich über die Methodik hätte ich zumindest in dem Paper nichts entsprechend gefunden, wie sie das jetzt genau klassifiziert haben. Und vor allem, ich habe auch irgendwie in der Einleitung gibt es auch so einen schönen Satz hier, for example, prior studies have indicated that resource scarcity is both positively and negatively associated with a belief in moralizing high gods. Das heißt, also anscheinend haben die bisherigen Studien gesagt, dass also irgendwie so moralisierende Götter sowohl positiv als auch negativ irgendwie korrelieren mit Ressourcenknappheit. Mhm. Und sie wissen jetzt nicht genau, warum es diesen Widerspruch quasi gab und haben halt quasi jetzt in ihrer Arbeit gezeigt, dass dann anscheinend wirklich, also je schlechter die Gegend, desto strenger sind die Götter.
Desto strenger die Religion.
Ja, ja. Also ich habe das Paper jetzt noch nicht ganz gelesen, ich bin noch nicht wirklich überzeugt davon. Also ich meine, ich kann mir schon irgendwie ein bisschen so küchenpsychologisch zusammenreimen. Ich meine, wenn halt irgendwie die ganze Gegend, wenn halt irgendwie alles scheiße ist, dann denkst du dir halt, okay, dann liegt es halt daran, dass irgendwie der Gott so streng ist und wir irgendwas falsch gemacht haben und deswegen der Gott uns bestraft mit diesem schlechten Klima, den mangelnden Ressourcen und so weiter. Aber ich weiß es nicht.
Also du kannst halt, wenn du wirklich sehr strenge moralische Maßstäbe in deine Religion einbaust, hast du natürlich auch eine viel stärkere Homogenität innerhalb deiner Religionsgemeinschaft, also innerhalb deiner Population.
Ja, du kannst die Ressourcen vermutlich besser kontrollieren, wenn die Religion streng ist.
Und du hältst die Leute eher zusammen. Also wenn du sagst so hier, wir machen es jetzt halt sehr streng, jeder hat sich an dieses eine Regelwerk zu halten und wer sich nicht dran hält, wird geköpft, dann hast du auch wenig Abweichung. Also du hast wenig Abweichung und Abweichler aus deiner Gemeinschaft heraus. Das heißt, wenn Krieg nötig wird, ziehen halt alle in den Krieg. Mhm. Das könnte dann dazu führen, dass du eine überlegenere Streitmacht bist als eine Streitmacht, in der ein paar sagen so, ja, gehe ich mal nicht hin und weiß ich nicht, Individualismus, haje oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass
die Frage,
so ein Kooperationsding ist.
Also die Frage, was mich jetzt dann noch, was ich mir dann noch gefragt habe, ist, ob man das auch irgendwie quasi auf die moderne westliche Zivilisation irgendwie umlegen kann. Also quasi, ob man irgendwelche Wohlstandszahlen messen kann und dann irgendwie vergleichen, was weiß ich, reicht ja wieder irgendwie Deutschland und irgendwie, was weiß ich, haben wir die religiöse Variation ist jetzt in Mitteleuropa nicht so groß, aber da können das irgendwie zumindest irgendwelche atheistischen und religiösen Gegenden, irgendwie, keine Ahnung, Ostdeutschland und Süddeutschland oder irgendwie sowas vergleichen und gucken, ob es da irgendwie, weil da korreliert ja zumindest jetzt ohne Daten zusammen, aber ist ja doch so, dass quasi das da, wo es halt irgendwie eher jetzt nicht Umwelt, sondern wirtschaftlich irgendwie schlechter ist im Osten, das ist da, wo der Nichtglaube herrscht und die strengen Götter hast irgendwie in Bayern rumsitzen. Ja, also ob es da irgendwie, ob man das wissenschaftlich sinnvoll untersuchen kann oder ob das Blödsinn ist, was ich mir da denke.
Tja. Ja, weiß ich auch nicht.
Nee, aber also, das gibt ja, du kannst ja doch irgendwie Gegner, keine Ahnung, jetzt bin ich so streng katholische Regionen, irgendwie Italien oder Portugal.
Ja, aber die haben.
Das, oder liberales Skandinavien, wo du halt irgendwie den liberalen Christentum und so weiter.
Ja, aber die sind halt wieder, doch, haben die nicht zu viele Einflüsse von außen, die da wieder rein.
Ja, das ist halt die Frage, ob man das irgendwie vergleichen kann, aber ja, hier Religionswissenschaftler, Soziologen, macht das mal.
Genau, da muss mehr Forschung. Wir brauchen mehr Forschung.
Genau, und wir brauchen mehr Bier.
Mehr Bier?
Ja, was war das teuerste Bier, was du bis jetzt gekauft hast?
Das teuerste Bier, das ich bisher gekauft habe, war eine Flasche, auweia, lass mich nicht lügen. Das war eine Flasche Weizen Pale Ale. 0,7 Liter waren da drin und die hat, ich glaube, 15 Euro gekostet.
Na okay, es ist schon ein bisschen teuer, aber es gibt noch Teures. Ich habe jetzt auf der Suche nach astronomisch relevanten Bier. Weil ich auch oft, na, ich halte ja oft Vorträge über Astronomie und Bier.
Es gibt Mondbier in Österreich.
Ja, ich habe jetzt nicht, das gibt es auch in Deutschland, aber das habe ich jetzt nicht den Zusammenhang, sondern wie gesagt, ich meinen Astronomie und Biervorträgen erzähle ich halt irgendwie, was die Astronomie damit zu tun hat, dass das Bier existiert. Und es gibt absurd viele Astronomen, die früher Bierbrauer waren und so weiter. Aber ich wollte einfach nur Bier. Also es gibt zum Beispiel ein Bier, das heißt der Rahlstädter Urknall. Also das ist wie, oder dann habe ich jetzt irgendwie eins, das Dark Matter, dunkle Materie, das ist so ein dunkles Pale Ale und so. Sowas habe ich halt irgendwie gesucht, einfach nur, um halt ein bisschen ein paar schöne Fotos irgendwie für meine Vorträge zu kriegen. Aber die haben alle normale Preise gehabt. Das Bier, was ich jetzt hier entdeckt hatte, da wurde eine Flasche jetzt für 850 Euro verkauft.
Ui, das ist sie ist historisch wertvoll, also Altbier sozusagen?
Jein. Es ist frisch gebraut, aber sie haben es gebraut. Es ist eine Brauerei aus Belgien und Finnland. Und die haben zwar ein Schiffswrack, das ist 1840 in der Ostsee gesunken. Dann haben Taucher das entdeckt, 2010. Und haben da Champagnerflaschen drin gefunden und 5 Bierflaschen.
Ach was.
Also den Champagner konnte es noch trinken, das Bier nicht mehr. Also das war nach 170 Jahren war schon nicht mehr gut. Aber die haben halt erstens mal, konnten die Historiker da nachgucken, wie halt wirklich so extremes Luxusbier so im 19. Jahrhundert, wie das da irgendwie ausgesehen hat, also wie man das verkauft hat und so weiter. Und dann haben die Wissenschaftler herausgefunden, irgendwie welche Zutaten da drin sind, welche Mikroorganismen da jetzt da an dem Bier beteiligt waren und so weiter. Und dann hat die Brauerei, welche Brauerei war das hier? Stallhagen, hat das nachgebraut. Und haben gesagt, also nach dem Rezept mit den Zutaten, mit den Mikroorganismen, und haben gesagt, ja, also das hat irgendwie 4,5% das Bier und ist deutlich süßer. Also anscheinend haben die damals sehr gerne süßes Bier getrunken, so fruchtiges, süßes Bier. Und dieses Bier, da haben sie jetzt irgendwie 120.000 Flaschen gebraut. Stallhagen 1843 heißt das. Und die erste Flasche haben sie bei einer Auktion verkauft, eben für 850 Euro.
Wahnsinn. Ob
die anderen Flaschen dann billiger im Handel sind, konnte ich noch nicht rausfinden. Aber ich fand es halt cool, dass du halt irgendwie, ist natürlich irgendwie schon ein PR-Gag, so halt irgendwie altes Bier nachbrauen. Aber dass du halt auch wirklich was lernen kannst. Halt, weil normalerweise, wenn du irgendwie so Archäologie machst, findest du ja nur den Müll quasi. Mhm. Also die kaputten Geschirrteile.
Ja, Fäkalien.
Oder halt auch tatsächlich echt die echten Müll halten und so weiter. Also jetzt, oder halt wirklich den Schrott und Oder du findest halt wirklich die welche Statuen, Königskronen, Schmuckstücke, also wirklich halt so den ganz extremen Luxus, aber so quasi so den Alltagluxus, ja, also halt irgendwie das gute Bier, was du dir halt irgendwie einmal im Jahr gönnst oder irgendwie sowas, dass du halt irgendwie jetzt da auch sowas nochmal historisch nachvollziehen kannst. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Und
jetzt fände ich es mal, ich verstehe gar nicht, warum brauen die das nicht einfach durchgehend. Also statt nur ein paar tausend Flaschen als PR-Gag, könnte man ja auch hingehen und sagen, komm, wir machen das jetzt und nehmen das in unser Sortiment.
Vielleicht machen die das auch so.
Vielleicht das ist ein Test, kann ja sein. Ja.
Genau. Ich kann irgendwie, die müssten halt irgendwie mal eine Exkursion machen nach Stallhagen in, ist das Norwegen? Norwegen ist das, glaube ich, oder Finnland oder Schweden.
Ach, irgendwo Skandinavien.
Orland ist.
Wir fahren
ist
nach Skandinavien. Finnland.
Ja, da hier, auf der Homepage. Das ist eine hübsche Flasche. So richtig so mit, schaut aus wie so eine Sektflasche mit Korken und Drahtdingens oben drüber.
Ja, das hast du häufiger mal bei Bieren. Die machen dann packen die halt in Sektflaschen und machen so einen komischen Korken drauf. Sieht halt edler aus und solche Deppen wie ich zahlen dann dafür 15 Euro. Das passiert halt gelegentlich, wenn man mal getrunken hat. Hier, rauchst du oder hast du mal geraucht?
Ich habe mal geraucht, ja.
Dann weißt du ja, dass das schädlich ist. Ja. Passivrauchen ist auch schädlich, das wissen wir ja auch. Ja. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler außerdem noch festgestellt, dass Passivrauchen dick macht.
Okay.
Weil selbst diesen geringen oder vergleichsweise geringen Rauchmengen ausgesetzt zu sein, die man als Passivraucher mitkriegt, sorgt dafür, dass der Insulinspiegel steigt. Also Tabakrauch erhöht den Insulinspiegel. Ein erhöhter Insulinspiegel macht dick.
Macht das Passivrauch oder quasi ist das quasi ein abgeschwächter Effekt, den du beim normalen Rauchen auch hast, oder ist das quasi etwas, was nur bei Passivrauch ist?
Das weiß ich nicht. Das ist aus dem Artikel nicht hervorgegangen.
Weil normalerweise ist ja so, Rauchen macht dick, wäre ja eigentlich gegen dem, was man normalerweise immer hört, dass quasi halt irgendwie Nichtrauchen dick macht, was
auch nicht stimmt. Aber das stimmt halt auch nicht.
Aber das halt irgendwie, zumindest irgendwie Rauchen, ich weiß gar nicht, Rauchen Appetit zügelt oder sonst irgendwas, das heißt zumindest irgendwie normalerweise.
Zumindest bei Rauchern, ja.
Ja, also das ist halt, insofern, wollte ich wissen, ob das quasi das Rauchen macht dick, ob das quasi jetzt ein Effekt ist, der halt nur beim Passivrauch auftritt oder ob das irgendwie nachgewiesen ist für generell fürs Rauchen.
Das weiß ich leider nicht. Aber ich würde ich mal vermuten, also warum sollte der Eingriff in den Insulinhaushalt beim Aktivrauchen ein anderer sein als beim Passivrauchen?
Ja, von der Menge, keine Ahnung. Das kann ja sein, dass irgendwie indirekt irgendwas korreliert da.
Ach so.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste man irgendwie
jemanden
fragen, der sich auskennt.
Ja. Na, jedenfalls Passivrauch, also wenn du mit Rauchern zusammenlebst, ist das dein Risiko, übergewichtig zu werden, gesteigert, weil dein Insulinspiegel zu hoch ist, dauerhaft. Und hoher Insulinspiegel macht halt, dass Fett eingelagert wird.
Ich meine, das ist mit dem Insulin, habe ich nie ganz kapiert, wie das funktioniert da im Körper. Ich habe das immer mal in der Schule gelernt.
Modellhaft, ganz einfach. Ja. Du führst deinem Körper Energie zu, also du isst was.
Ja.
In der Regel isst du Fette und Zucker. So,
ja.
Also Butter und Zucker. In dem Moment, wo der Zucker in den Körper kommt, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Mhm. Das Insulin hat so einen Schlüsselbund dabei und sperrt die Zellen auf, damit die Zellen den Zucker verbrennen können. So. Dummerweise hast du aber auch immer Fett im Blut. Und das Insulin sperrt halt nicht nur die Zellen auf, die den Zucker verbrennen, sondern sperrt auch die Zellen auf, die das Fett einlagern. Und wenn du Zucker und Fett gleichzeitig im Blut hast, wird zuerst der Zucker verbrannt, weil das für den Körper weniger Aufwand ist. Andersrum muss der Körper aus dem Fett erstmal Zucker basteln. So, und das ist ihm zu anstrengend. Und jetzt flitzt so Insulin in deinem Körper rum, hat die Zellentüren aufgeschlossen, und alles, was Fett ist, geht dann erstmal rein und setzt sich dahin, solange du Zucker hast, zu verbrennen. So, und irgendwann holt die Bauchspeicheldrüse dann mit so einem Staubsauger, saugt die das Insulin wieder ein.
Und wenn du Diabetes hast, dann hast du zu wenig.
Dann hast du zu wenig Insulin, genau. Dann hast du zu viel Zucker in deinem Blutkreislauf.
Das heißt, neigst du mit Diabetes dann zu Übergewicht oder zu?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Eigentlich solltest du nicht zu Übergewicht neigen dann.
Weil normalerweise heißt es, dass gibt's ja zwei Arten von Diabetes, die ich auch immer verwechsel. Aber normalerweise heißt es, dass quasi, wenn du Übergewicht hast, dass du dann quasi die Chancen erhöhst, an diese eine Art von Diabetes zu erkranken. Also, ich bin da nie ganz durchgestiegen mit diesem ganzen Diabetes.
Ich werde das klären. Ich bin nämlich im Dezember mit einem Forscher verabredet, der Diabetesforschung betreibt. Da wird es dann einen Resonator zu diesem Ding geben. Ja.
Wo man sich auch informieren kann, um wieder mal eine Überleitung zu machen,
sehr schön,
ist bei der Weltbibliothek der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Nee.
Das ist ein neues Projekt von der UNESCO, die da eine neue Online-Bibliothek eingerichtet hat, um den freien Zugang zu Lernmaterialien aus naturwissenschaftlichen Forschungsgebieten zu stärken. Also ich habe mal geguckt, also das momentan ist dann noch, die haben halt irgendwie 25 Bücher, 70 Videos, paar hundert Artikel. Also es ist nicht so, das ist was jetzt, es ist keine, gibt's keine Datenbank, die auf existierende Artikel irgendwie verlinkt, weil ich das mitbekommen habe, sondern wirklich, wo halt dann wirklich auch spezielle Bücher aufrufbar sind. Also hier gibt es zum Beispiel E-Books, ich habe gerade hier über Dengue-Fieber, über English Communication for Scientists, Essentials of Cell Biology, Essentials of Genetics, Intro to Biotechnology. Also es sind einfach so Online-Lehrbücher, die du halt irgendwie klickst du an und dann hast du halt wirklich schon ein schönes E-Book, direkt online, was ich durchklicken kannst.
Alles auf Englisch aber, ja?
So wie ich sehe, ist es alles auf Englisch, okay. Ja. Videos, die du angucken kannst. Also ich nehme an, dass da ein bisschen noch mehr dazu kommen wird. Aber es fand ich, also ich fand es halt irgendwie noch so eine nette Erweiterung halt zu dem normalen Open Source Thema. Also wo es halt darum geht, dass du wirklich die normalen wissenschaftlichen Fachartikel irgendwie frei zugänglich machst. Mhm. Weil mit denen, das ist zwar halt irgendwie für Wissenschaftler und für Wissenschaftsjournalisten recht praktisch, aber das sind ja quasi hier, das sind ja Lernmaterialien. Und da ist es ja oft so, dass da wirklich irgendwie frei zugängliche Lernmaterialien sind teilweise schwierig zu bekommen. Also ich höre das oft von Kollegen, die Lehrer sind, dass die Probleme haben, wenn sie einfach halt für den Schulunterricht irgendwas verwenden wollen, mhm. was sie das im Internet kopieren und sonst irgendwas, dass da Probleme mit den Rechten teilweise kriegt, dass da irgendwelche, es sind ja auch schon irgendwelche Schulen verklagt worden, weil sie irgendwelche Lieder nachgeschrieben haben oder sonst irgendwas. Ja. Also da finde ich es halt schön, dass halt hier heißt hier Global Community for Science Education, dass sich halt wirklich jetzt die UNESCO bemüht, wirklich eine freie Bibliothek für Lernmaterialien aufzubauen. Also momentan ist es halt, wie gesagt, noch sehr biologielastig, aber ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Es sind auch zum Beispiel die Videos, die immer bei der Nobelpreistagung in Lindau gemacht wurden. Die sind da auch alle online mit den Nobelpreisträgern und so weiter. Also da kommt hoffentlich noch ein bisschen was dazu.
Ich habe auch, wo du das sagst, fällt mir das ein sehr schönes Kinderbuch gefunden. Es heißt Evolution oder das Rätsel von allem, was lebt. Ist halt für, ich weiß es gar nicht, ich glaube so 10-Jährige oder sowas. Empfohlenes Alter 8 bis 10 Jahre. Macht aber auch total Spaß, als Erwachsener drin zu lesen, weil es nämlich sehr, sehr schön illustriert ist. Und ja, halt so kindgerecht erzählt. Ich mag das ja sehr gerne, so einfache Sätze zu lesen und nicht immer dieses Geschwurbel. Also deutsche Literatur neigt ja zum Geschwafel immer und das macht das Ganze ja doch gelegentlich etwas wenig unterhaltsam. Und das kriegen die Amerikaner zum Beispiel viel besser hin. Wenn du amerikanische Literatur liest, das sind halt viel kürzere Sätze, viel ja, deklamatorischer irgendwie und leichter zu lesen. Und wenn du dann auf Deutsch ein Kinderbuch liest, hast du das auch wieder so ein bisschen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und es ist ganz, ganz toll illustriert. Also das ist so toll illustriert. Ich war kurz davor, mir das zu kaufen, als ich gerade bei Dussmann stand.
Also das ist immer meine Taktik, wenn ich mich über irgendwie ein neues Wissensgebiet informieren will oder irgendwie anderen empfehlen, die mich fragen, irgendwie, wo sie irgendwas nachlesen können. Ich gehe in der Bücherei immer zuerst mal in die Kinderabteilung. Und dann gucke ich mal da irgendwie, keine Ahnung, über Bücher über Geologie oder Mineralogie und so weiter. Weil da in den Kinderbüchern, da hast du wirklich die Grundlagen absolut verständlich drin. Und wenn du das mal drin hast, dann kannst du dir auch irgendwie andere Bücher angucken. Aber Kinderbücher sind wirklich der ideale Einstieg für Kinder und Erwachsene zu einem neuen Thema. Also da soll keine Hemmungen haben, sich Kinderbücher anzusehen. Und wenn wir gerade dabei sind, das ist ein Buch, das habe ich jetzt irgendwie, wie ich letztens irgendwie Weihnachtsgeschenke eingekauft habe, habe ich das gesehen. Das ist wirklich eines der schönsten Bücher, die ich letzte Zeit gesehen habe. Heißt Alle Welt, das Landkartenbuch. Und ist von... Ja, das ist wirklich wunderbar. Das ist ein riesiges, großformatiges Buch
mit
Landkarten. Sind zwar nicht alle Länder drin, aber in Europa alle Länder und von den anderen
auch. Das gibt es übrigens auch als Wandkalender.
Und deshalb wirklich wunderschön gezeichnet und wirklich bei jedem Land lauter kleine Zeichnungen drin, was da irgendwie interessant ist. Also da kann man wirklich stundenlang irgendwie drin schmücken und alles. Ja, also ich habe das irgendwie gekauft, um es einem Kind zu schenken und hab's dann nachdem ich es eingepackt habe, habe ich gedacht, eigentlich hätte ich das gerne selbst auch noch. Ich habe es dann nochmal gekauft und dann habe ich jetzt noch zu einer anderen Weihnachtsfeier irgendwie mit noch einem Kind, habe ich das nochmal eingekauft und jetzt habe ich es noch ein drittes Mal gekauft. Also das ist, wie gesagt, das ist wirklich genauso ein Buch, was man irgendwie als als Kind zu Hause haben will. Das ist so ein Buch, wo man wirklich doch noch jahrelang immer drin blättern kann,
was
rausfinden kann. Und dann, das ist so ein Buch, was man, wo dann später, wenn du dann irgendwie den Nobelpreis kriegst und gefragt wirst, wie bist du dazu gekommen, die Welt zu erforschen, dann ist das so ein Buch, wo man sagt, wie ich als Kind das Buch gelesen habe.
Richtig, also, und das ist genauso, ist dieses Evolution, das Rätsel von allem, was lebt, ist genauso. Also das ist, ja.
Ja, wenn wir gerade bei Landkarten sind, hast du gewusst, dass Brandenburg Liechtenstein erobert hat?
Natürlich, Brandenburg hat alles erobert. Nein, habe ich nicht gewusst.
Nee, das ist hier Deutschland wird hier immer wieder mal vermessen. Mhm. Und da war die Frage, anscheinend haben sie jetzt vor kurzem mal wieder die Fläche von Deutschland gemessen und haben festgestellt, dass es 17.000 Hektar größer ist, als man bis jetzt dachte. Und 17.000 Hektar ist ungefähr so groß wie Liechtenstein.
Endlich und, mal nicht so groß wie das Saarland.
Nee. Das ist halt die Frage, warum, wo kommen die auf einmal her? Ich meine, Deutschland hat jetzt nicht heimlich irgendwo ein kleines Land erobert. Mhm. Es kann natürlich sein, wenn du jetzt irgendwie an den Küsten, wenn das Wattenmeer trocken fällt oder sowas, hast du halt ein bisschen mehr Landfläche als vorher. Aber in dem Fall haben sie herausgefunden, dass eben diese 17.000 Hektar fast komplett aufs Konto von Brandenburg gehen. Also Brandenburg ist um fast 17.000 Hektar größer geworden. Und ich meine, die haben jetzt nicht wirklich Wattenmeer und sind auch nicht in Polen eingefallen oder sonst irgendwas. Was dann rauskommt, ist, dass anscheinend es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie einer mit einem Maßband um Deutschland rumgeht und das irgendwie Zentimeter für Zentimeter abmisst, sondern du hast halt irgendwelche Unmengenkataloge von überall, die irgendwann mal irgendwo in einem Kataster irgendwas vermessen worden ist von der Gemeinde und das wird dann irgendwie zusammengetan und viele von diesen Liegenschaftskatastern heißen die Dinger, sind halt teilweise wirklich alt. Also die schreiben hier, dass die wirklich so vor allem in Brandenburg noch, diese ganzen Gegenden, Grundstücke irgendwie so 19. Jahrhundert vermessen worden sind.
Oha.
Und das haben die dann halt irgendwie jetzt erst mit neuen Methoden vermessen und dabei eben festgestellt, dass halt mit den neuen Methoden, die Methode, mit der das vermessen wird, heißt Alkies.
Also in Brandenburg marodieren die Alkoholiker mit Maßbändern durchs Land. Also
in Brandenburg hat man jetzt mit Alkies das Land neu vermessen. Und ich überlege gerade irgendwie, für was Alkies steht. Irgendwas elektronisches Kartensystem oder sowas. Ja, jedenfalls ist jetzt irgendwie Brandenburg größer als vorher. Und dann wird es 2015, genau dieses Jahr, also 2014, misst man jetzt auch irgendwie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Saarland. Mhm. Wird jetzt neu vermessen. Gott, wenn die das Saarland neu vermessen und feststellen, dass es nicht mehr maßstabsgerecht ist.
Dass das Saarland nicht nur halb so groß ist wie das Saarland.
Ja, das wird schlimm. Ja, und 2015 wird dann auch irgendwie Bayern, Sachsen und Berlin vermessen. Also mal gucken, vielleicht wird Deutschland noch ein bisschen größer. Oder kleiner.
Oder kleiner. Erobern hat was mit Gewalt zu tun, womit ich bei meiner Überleitung wäre. Es gibt eine Langzeitstudie von amerikanischen Wissenschaftlern, die sich mal angeguckt haben. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwann in einer letzten Sendung. Gewalt in Videospielen. 3D-Videospiele machen aggressiver als 2D-Videospiele. Ne? Es gibt halt auch eine Langzeitstudie, die sich von 1920 bis 2005 gewalttätige Inhalte in erfolgreichen Filmen angeguckt hat und geguckt hat, wie korreliert das möglicherweise mit dem Aufkommen ähnlicher Verbrechen in der Gesellschaft. Stellt sich raus, was eigentlich auch zu erwarten war, Gewaltdarstellung in Filmen und Videospielen steht in keinem Zusammenhang mit Kriminalitätsraten.
Gut, das überrascht mich jetzt nicht.
Aber immer wieder gerne von Konservativen behauptet, dass es so sei.
Was mich überrascht ist, ich bin ja gerade bei der Studie, wenn das 1920 anfängt. Ich meine, da musst du ja wirklich dir wahnsinnig Mühe geben, dass du das saubere Daten kriegst. Ich meine, irgendwie 1920, da war gerade irgendwie der Erste Weltkrieg vorbei. Also wo da irgendwie ein paar Millionen Menschen irgendwo umgebracht worden sind. Also da, wo ich dann jetzt irgendwie noch einen Film gucke, wo irgendwo einer irgendwie böse ist, das macht da vermutlich keinen großen Unterschied mehr. Oder irgendwo im Zweiten Weltkrieg, ich meine, das ist noch viel schlimmer. Also, dass man da wirklich herausfinden kann, welche Effekte jetzt wirklich auf Filme zurückzuführen sind, ist ja genau das Gleiche heute. Ich meine, irgendwie gucke ich mir irgendwie einen Film an und dann in den Nachrichten kriegst eine halbe Stunde gezeigt, wie sich die Menschen in real umbringen. Übrigens, also diese Daten zu trennen, was halt wirklich, ich glaube, das funktioniert generell nicht, dass du wirklich sagen kannst, der Effekt ist jetzt auf Fernsehen oder auf Filme oder auf Computerspiele zurückzuführen.
Also was sie genau gemacht haben, ist, sie haben Leute diese Filme angucken lassen, haben Kategorien, also Minute für Minute im Film bewerten lassen, wie viel Gewalt drin war. Und das war halt wirklich Schlagen, Treten, Schubsen, Schießen, Stechen,
Töten
und so. Und haben halt geguckt, also diese Gewaltereignisse sind in diesem Film in folgender Häufigkeit. Also sie haben wirklich Statistik betrieben.
Also die haben jetzt Filme gezeigt von 1920 bis jetzt.
Und die haben sich die Filme angeguckt.
Die haben jetzt irgendwie rausgefunden, ob die Menschen, die 1920 im Kino waren,
Nein. Sie haben sich die Filme angeguckt, haben da Statistik betrieben und haben dann geguckt, wie waren die Mordraten. So, und es gibt keinerlei Korrelation. Es gibt sogar Zeiträume, in denen es in Filmen sehr gewalttätig zugegangen ist und gleichzeitig aber auch die Mordraten sehr niedrig waren. Kein Zusammenhang.
Ich denke mal generell, wieder ein bisschen so populistischer, wenn du dir irgendwie anschaust, und das unsere Unterhaltung ist vermutlich eh wesentlich harmloser geworden als früher. Ich meine, früher ist man irgendwie zu einem netten Wochenende, hat man sich irgendwie eine Hinrichtung angeguckt. Ja. Also heute schaust du einen Kinofilm an. Also das ganze irgendwie Filme machen aggressiv, Computerspiele machen Killer. Das ist halt irgendwie bescheuerter politischer Konservatismus. Also das ist irgendwie, wie bei uns gab es noch
keine... Das sagte dieser Studienautor, schrieb das halt auch, dass dieser Alarmismus über Videospiele, also der ist über Videospiele dahin gekommen, dieser Alarmismus, der da immer aus konservativen Kreisen kommt, dass der letztendlich nichts anderes macht, als den Blick für das echte Problem zu verstellen. Weil es gibt offensichtlich ein Gewaltproblem, das aber nicht von Videospielen ausgelöst wird. Das ist ja auch, es gab ja lange keine Schulschießereien mehr, aber als wir unsere Schulschießereien hatten, war das ja auch das Problem. Also Erfurt zum Beispiel, da hieß es ja auch sofort, der hat ja auch Computerspiele gespielt. Ja, und dann diskutiert wieder alle Welt über Computerspiele, dabei war der Typ im Schützenverein. Ja. Die waren nämlich alle auch im Schützenverein.
Ja, das war.
Können wir ja damals mal drüber diskutieren.
Wo war das? In Baden-Württemberg vor ein paar Jahren?
Winnenden,
war auch Schützenverein. Also
auch Schützenverein. Also es ist immer ein leichter Zugang zu Waffen gewesen.
Schützenverein ist in der gute Tradition. Ja,
ja, genau. Es war immer ein leichter Zugang zu Waffen und frustrierende Erlebnisse in der Schule. Also weil diese ganzen Schießereien, die finden halt auch immer in der Schule statt. Also Menschen mit leichtem Zugang zu Waffen machen Schießereien in der Schule. Da habe ich schon, das sind schon zwei Probleme, um die ich mich eigentlich kümmern muss. Aber stattdessen redet alle Welt über Videospiele. Und da hat dieser Forscher schon recht, der sagt, das verstellt den Blick für die richtigen Probleme. Ich weiß nicht, ob das Problem die Schule ist oder ob das Problem der Schützenverein ist. Aber darüber redet niemand.
Nee, das Problem die Schule ist, würde ich gar nicht sagen. Aber das Problem.
In Erfurt war das Problem die Schule.
Ja, das Problem musst du unter anderem in der Schule lösen und nicht, indem du Computerspiele verbietest.
Ja, das in Erfurt im Übrigen, da gibt es ein Buch, das ich auch immer wieder empfehle, das ist von Ines Geipel geschrieben worden, das heißt Für heute reicht's. Die hat sich dieses Schulmassaker Robert Steinhäuser wirklich sehr genau angeguckt, hat viele Interviews geführt mit Betroffenen, mit Mitschülern und sowas. Und wenn du das Buch gelesen hast, weißt du ganz, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass das Bildungssystem dieses Bundeslandes, das ist Thüringen, Erfurt ist Thüringen, ne?
Erfurt ist die Hauptstadt von Thüringen.
Ja, das thüringische Bildungssystem dieses Schulmassaker überhaupt erst möglich gemacht hat. Und das ist halt ein echtes Problem. Das will natürlich kein Politiker hören, der für dieses Bildungssystem verantwortlich ist. Das ist schon echt krass. Mhm.
Gut, da können wir gleich zum vorgezogenen Scheiß der Sendung kommen.
Sehr gut, denn ich habe nämlich mal wieder keinen da. Ich vergesse immer, mir Scheiß aufzuschreiben. Das ist echt ärgerlich.
Also ich war.
Aber irgendjemand muss hier ja das Fähnchen der Seriosität hochhalten.
Genau. Ich war gestern spazieren oder was vorgestern Samstag, genau, bin halt irgendwie in Jena durch die Stadt spaziert und da hing ein Plakat mit der Ankündigung eines Vortrags eines Homöopathen. Das ist jetzt gut, wenn sowas da rege ich mich schon gar nicht mehr auf. Das heißt ja irgendwie ständig überall. Ich habe mich auch nicht drüber aufgeregt, dass dieser Vortrag irgendwie von der großen Apotheke in Jena veranstaltet ist, weil Apotheken sind ja auch schon länger irgendwie die Drehscheiben der Pseudomedizin geworden. Ich habe mich auch nicht drüber aufgeregt, dass...
Wobei über das Apothekenproblem rege ich mich sehr auf, weil Apotheker eine gesellschaftliche Sonderstellung für sich reklamieren und dann aber diese Sonderstellung missbrauchen, um die Kundschaft zu betrügen.
Ja, es gibt auch Apotheker, die es nicht machen, aber es ist schon so weit verbreitet, dass man irgendwie, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwie durch Aufregen irgendwas erreichen kann. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nicht darüber aufgeregt, dass der Vortrag in einem Hörsaal der Uni stattfindet, weil das Universitäten ihre Räumlichkeiten an jeden vermieten, der irgendwie Geld hat und ohne sich Gedanken über die Auswirkungen zu machen, das ist auch schon oft genug stattgefunden. Worüber ich mich aufgeregt habe, war wirklich das Thema des Vortrags. Das hieß nämlich Homöopathie bei Kinderkrankheiten und Schulstress. Wo ich mir auch gedacht habe, das ist irgendwie, weil wir gerade dran, Schulstress. Ich meine, es gibt so wahnsinnig viele Gründe, warum ein Kind Probleme, Stress in der Schule haben kann. Ja, also es kann irgendwie, kann Mobbing sein, das können irgendwie schlechte Lehrer sein, das kann eine Lernschwäche sein. Es kann dann einfach sein, dass das Kind halt einfach gerade im Moment, es kapiert halt einfach vielleicht gerade das eine Thema nicht und wenn es durch ist, dann kommt wieder normal. Es kann sein, dass das Elternhaus irgendwie Probleme hat, dass das Kind andere psychologische Probleme hat. Vielleicht ist es in der Pubertät und das erste Mal verliebt. Was weiß ich, vielleicht hat es irgendwie ein psychisches Problem oder sonst irgendwas. Es gibt so wahnsinnig viele Gründe, warum ein Kind Stress in der Schule haben kann und kein einziges dieser Probleme kannst du halt irgendwie mit Zuckerkugeln lösen. Mhm. Sondern das ist halt wieder genau das, wo die Homöopathie halt so wahnsinnig gut drin ist, irgendwie das einerseits das Image vor sich herzutragen, sie wäre irgendwie so die ganzheitliche Medizin, die Menschen als Einheit betrachtet und irgendwie Geist und Körper und tralala. Und in Wahrheit wirklich einfach nur eine reine Symptombehandlung ist.
Das ist eigentlich das, was ich auch nicht, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe bei diesen ganzen Homöopathie-Jüngern, dass die das nicht merken. Das ist doch klar wie Klo, das liegt doch ganz offen vor denen. Homöopathie ist keine ganzheitliche Medizin. Selbst wenn es eine Medizin wäre. Das hat mit Ganzheitlichkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist ein reines Symptom rumdoktorn. Also und ständig erzählt mir einer, die Homöopathen würden da ganzheitlich rein. Das ist Quatsch. Und ich kapiere nicht, dass die Leute das nicht begreifen. Sind die so doof? Das kann doch überhaupt nicht sein.
Naja, es hat einfach gute PR. Also, wenn Homöopathie man die.
Ja, aber PR, ich meine, das ist ungefähr so, als würde ich ein Auto verkaufen, das nur 3 Räder hat und den ganzen Tag behaupten, es hätte mehr Räder als jedes andere Auto.
Homöopathie verkauft sich auch wunderbar als sanfte Pflanzenmedizin, was sie auch nicht ist und so weiter. Also, und das ist halt, wenn da wird halt den. Du kannst nachvollziehen, warum das so verlockend ist. Ich meine, stell dir vor, hast irgendwie als Elternteil, hast irgendwie ein Kind, das Schulstress hat. Das ist wahnsinnig, auch für die Eltern wahnsinnig belastend, weil du halt irgendwie dem Kind irgendwie helfen willst, aber und dann musst du halt irgendwie, die Probleme sind halt alle langfristig. Du musst dir überlegen, okay, muss ich jetzt irgendwie mit den Lehrern lange reden? Muss ich irgendwie das Kind lange Nachhilfestunden geben? Muss ich vielleicht sogar die Schule wechseln oder sonst irgendwas? Also das so ein Problem zu lösen, kann sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven kosten. Mhm. Und wenn mir da jetzt einer kommt und sagt, hey, brauchst du das richtige homöopathische Mittel nehmen,
dann ist alles dann, wieder aber gut. Dann sehe ich doch nicht, also das ist das, was ich dann nicht begreife. Ich sehe doch dann trotzdem noch nicht über so einen offensichtlichen Unsinn hinweg. Also dieses ganzheitlich.
Ja.
Da können wir uns, glaube ich, jede Sendung den Mund drüber fusselig reden. Das ändert sowieso nichts. Wir sollten gute Witze darüber machen, weil was anderes als auslachen kannst du diese Leute ja eh nicht.
Und dann möchte ich bitte dazu noch, ich habe jetzt gerade noch meine eigene Verschwörungstheorie entwickelt gestern Abend.
Sehr gut.
Nee, ich hab über das Thema, also dieses Plakat habe ich dann fotografiert und kurz in meinem Blog eine kurze Notiz dazu geschrieben, wo ich halt im Wesentlichen das, was wir jetzt gerade gesagt haben, zusammengefasst habe. Und habe dann, so wie ich es immer mache, auch den Artikel bei Facebook und bei Twitter geteilt.
Facebook.
Und bei Facebook war, normalerweise, wenn ich so einen Artikel irgendwo bei Facebook teile, dann habe ich da irgendwie so 2000 Interaktionen. Mhm. Und ich glaube, das meiste, was jemand hatte, war irgendwo 4000, wo ich irgendwas über Politiker geschrieben habe. Und dieser Artikel über Homöopathie bei Facebook hatte gestern Abend irgendwie 25.000 Interaktionen. Mhm. Ja, also das war absurd. Und heute Morgen immer noch irgendwie 27.000. Das ist wirklich absurd oft.
Wahrscheinlich haben mich auch die Heilpraktiker beschimpft und sowas wieder.
Nee, da waren ausschließlich positive Kommentare
drunter.
Aber wie gesagt, das ist halt einfach Wahnsinn. Entweder hat irgendwie Facebook wieder was am Algorithmus gedreht oder sonst was, aber das hat wirklich Größenordnungen mehr irgendwie gesehen worden als meine anderen Artikel. Und dann hat es mich interessiert, dass ich, okay, vielleicht ist ja dann mein Tweet auch irgendwie wahnsinnig oft retweetet worden dazu. Mhm. Und habe irgendwie nachgeguckt und der Tweet existiert nicht mehr. Der ist weg von Twitter, ja, also der ist nicht mehr da. Er ist am Anfang noch irgendwie 3-4 Mal, was ich noch gesehen habe, geteilt worden irgendwie und dann war er weg. Und kannst du auch bei Twitter dein Archiv, dein komplettes runterladen, was habe ich auch gemacht, der ist auch nicht mehr drin, der war einfach weg. Keine Ahnung, woran das lag.
Das ist ja mal interessant.
Ja, ich bin gerade dabei, meine eigene Verschwörungstheorie zu entwickeln. Nee, keine Ahnung, wahrscheinlich war es einfach nur irgendwie, was weiß ich, irgendein Bug oder sonst irgendwas. Aber es hat ja wirklich, vielleicht gibt es irgendwie den Bug, dass wenn irgendwie stark geteilte Artikel, dass die dann irgendwie aus der Datenbank rausfliegen. Oder keine Ahnung, aber er ist auf jeden Fall weg. Ich habe ihn dann am Abend nochmal getwittert und bis jetzt ist der, glaube ich, zumindest noch da. Aber der von gestern Nachmittag, der ist weg.
Ist ja witzig.
Sie sind überall.
Das finde ich aber wirklich, also das ist gruselig.
Ja. Und weil wir gerade noch das Unsinnsthema abzuschließen, wir hatten beim letzten Mal über das goldene Brett geredet und da sind jetzt die Finalisten, die 3 Finalisten sind jetzt gestern, glaube ich, oder heute bekannt gegeben worden. Also bis jetzt konnte man ja nominieren und aus den ganzen Nominierungen sind jetzt 3 Finalisten ausgewählt worden, die dann eben, einer von denen bekommt dann eben das goldene Brett.
Wer sind die?
Einmal Barbara Steffens.
Ja, sehr schön. Die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin, die irgendeinen anderen Beruf schwänzt, der nichts mit Intelligenz zu tun hat.
Ja, also ich kann hier mal kurz vorlesen, was die hier sagen soll. Die Gesundheitsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine deklarierte Anhängerin von Alternativmedizin. Damit ist sie nicht alleine. Besonders problematisch ist allerdings, dass sie als Politikerin die Alternativmedizin auch an Universitäten verankern will. Außerdem ist sie der Meinung, dass Alternativmedizin nicht nach den üblichen wissenschaftlichen Wirksamkeitskriterien beurteilt werden kann. Eine Sichtweise, die jeden rationalen Diskurs über Alternativmedizin unmöglich macht.
Diese Frau, ey.
Das ist die erste Nominierung.
Dass so jemand in so einer Partei überhaupt so weit hochkommen kann, ist, finde ich ja, ist ja mein Problem mit der Grünen Partei. Also ich erwarte von einer Partei, dass solche Wirrköpfe gar nicht in solche Positionen kommen können. Das erwarte ich echt. Also ich meine, was ist mit einer Parteibasis los, die solche Wirrköpfe an der Spitze duldet?
Naja, die
muss doch selber wirr sein.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also das ist halt, ist auch schade. Also die Grünen haben durchaus jede Menge vernünftige Dinge. Aber
Punkt,
so viele Unvernünftige, die dann halt dann das Ganze wieder kippen. Das ist halt das Problem.
Ja.
Ja. Also die zweite Nominierung ist das sogenannte Netzwerk-Impfentscheid.
Netzwerk-Impfentscheid?
Ja, das
ist. Ach so, das sind so Impfverschwörungstheoretiker. Ja, ach Gott.
Impfungen haben vermutlich mehr Menschenleben gerettet als jede andere Präventionsmaßnahme der modernen Medizin. Trotzdem gibt es eine hartnäckige, lautstarke Impfgegner-Community, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese Erfolgsgeschichte zu beenden. Die wissenschaftliche Faktenlage lässt keinen Zweifel daran, dass Impfen wichtig und nützlich ist. Doch Vereine wie Netzwerk-Impfentscheid verbreiten die Vorstellung, dass Impfen nutzlos und sogar schädlich ist. Insbesondere in jungen Eltern wird oft eingeredet, dass ihre Kinder nicht impfen sollen. Eine falsche Information, die tragische Folgen haben kann.
Mhm.
Und die dritte Nominierung, wirst du schon denken können, nehme ich an. Das war der große Favorit bei allen Nominierungen.
Das Gericht.
Nein, Xavier Naidoo.
Ach, Xavier Naidoo.
Der deutsche Sänger Xavier Naidoo hat sich zum Vertreter abstruser Verschwörungstheorien entwickelt. Er sorgt mit seiner Nähe zur rechtsgerichteten Reichsbürgerbewegung für Aufsehen, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnet. Naidoo begab sich damit in ein Netz aus Verschwörungstheorien, die von Anschlägen vom 11. September bis zur Finanzkrise reichen. Seine große Popularität als Musiker führt insbesondere junge Menschen in eine abstruse Gedankenwelt aus unhaltbaren Behauptungen, denen Hass und Angst mehr zählen als Fakten. Xavier Naidoo wird als Einstiegsdroge der Irrationalität, die mit pathetischer Musik beginnt und bei Chemtrails und Weltverschwörungsparanoia endet. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, da hat er wirklich jede Menge Unsinn von sich
gegeben. Ja, das macht er schon seit Jahren, das hat nur irgendwie nie jemanden interessiert. Ich finde das irgendwie so verblüffend, dass es auf einmal so hochschwappt. Also der redet schon seit Jahren diesen Quatsch.
Naja, das ist halt, da waren jetzt die komischen Montagsdemos, oder wie die heißen, der dann aufgetreten ist, wo er dann in die Medien gekommen ist. Mhm. Aber ich bin schon gespannt. Ich bin auch gespannt, ob irgendjemand von den Typen, oder zumindest Xavier Naidoo wird nicht persönlich auftauchen, Barbara Steffens auch nicht, aber ob die irgendwelche Vertreter hinschicken zu der großen Gala am 26.11., wenn das dann irgendwie verliehen wird. Weil bis jetzt haben wir da meistens immer auch die Nominierten irgendwelche waren selbst da oder haben irgendwelche Vertreter hingeschickt, die dann irgendwas erzählt haben. Spannend, ob da irgendwie ein Heini vom Gesundheitsministerium auftaucht. Dann irgendwie erzählt, warum man das an den Unis unterrichten soll und so. Mal schauen, wird sicher spannend.
Ich bin gespannt. Ah, Xavier Naidoo. Also sowas, das ist auch wieder sowas, wo ich dann immer irgendwie nur den Kopf schütteln kann. Kommen wir zu richtiger Wissenschaft.
Ja.
Die Klimaforschung hat ja durchaus festgestellt, dass wir eine Erderwärmung haben. Was nicht nur ansteigt, ist die Temperatur der Erdatmosphäre und die Temperatur der Meere, sondern auch das Grundwasser wird wärmer. Jetzt gibt es in Köln und in Köln und Karlsruhe. Köln und Karlsruhe, die Wasserwerke dort, haben über Jahrzehnte hinweg lückenlos die Wassertemperatur gemessen im Grundwasser. Und die haben ein paar Forscher mal ausgewertet und ihnen ist aufgefallen, dass die Temperatur steigt. Die Wassertemperatur.
Dann müsste sich das ausdehnen und dann
müsste sich
Probleme, oder?
Müsste sich ausdehnen. Na, das ist, glaube ich, was, wo sie jetzt gar nicht so nachgeguckt haben, weil das ist ja sowieso sehr starken Schwankungen unterliegt, das Grundwasser, ja. Also ja jetzt nicht, dass wir eine feste Grundwassermenge haben, die ihr Volumen vergrößert oder verringert.
Ja, hast du wieder recht, ja.
Sondern du hast ja Abflüsse, Zuflüsse, je nachdem, was da so ist. Was aber passiert, ist, wenn sich das Medium erwärmt, bedeutet das für das Ökosystem, es ist ja ein Ökosystem, Wasser ist ja nicht einfach nur H2O.
Hast recht, der Keime und so Kram, ja.
Genau, das für das Ökosystem bedeutet das was. Und sie wissen noch nicht, was es bedeutet. Auch da brauchen wir mehr Forschung. Aber ich finde schon mal sehr spannend, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, mal zu gucken, was das Grundwasser eigentlich macht im Zuge der Erderwärmung. Weil das ja letztendlich auch Teil der Erde ist. Und es wird wärmer. Ich weiß nur leider nicht, wie viel. Das ist irgendwie was da nicht... in dem Artikel dabei stand oder ich habe es überlesen. Das kann natürlich auch sein. Aber gerade genau das Mikrobenproblem sprechen die Wissenschaftler halt auch an. Sie sagen auch, sie wissen noch nicht, was passiert. Sie wissen nicht, ob es überhaupt irgendwas macht. Das ist ja oft so, dass wir nicht wissen, ob es überhaupt irgendwas macht, aber das sehen, dass irgendwas passieren könnte. Ich habe gerade auch mit so ein paar Biologen gesprochen, die sich mit Müll im Meer beschäftigen, also insbesondere mit Plastik und Mikroplastik, was auch sehr spannend ist. Wir haben halt das Problem, dass wir in den Ozeanen Plastikmüll finden, der nicht nur groß ist, den du so mit einem Netz rausfischen könntest und den die Tiere fressen. Also das kennt man ja, dass gelegentlich dann irgendwelche Meereslebewesen gefunden werden, in deren Mägen Feuerzeuge sind und sowas. Die dann den Magen füllen, wodurch die Tiere glauben, sie seien satt und dann verenden, weil sie nicht genügend Energie kriegen. Das passiert recht häufig, dass Tiere an Müll verrecken. Was wir halt auch haben, ist das Problem, dass so Plastiktüten und sowas durch die Strömung und Wellenschlag und so weit zerrieben werden, dass sie auf Molekülgröße runterschrumpfen, damit Zellwände durchdringen können und in den Zellen hormonelle Wirkung entfalten. Also sie wirken wie Hormone im Körper. Ob das ein Problem ist, wissen wir noch nicht. Also ob das ein Problem für den Menschen ist, wissen wir noch nicht. Es kann natürlich eins sein, weil es wie Hormone wirkt. Es gibt bestimmte Fischpopulationen, bei denen ist das Problem schon so, dass durch diesen Kunststoffeintrag eine Verweiblichung, glaube ich, stattfindet. Ist eine Verweiblichung, eine Vermännlichung der Population? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müsste ich nochmal reinhören in die Sendung. Da wissen wir, dass es ein Problem ist. Ob es bei Menschen ein Problem ist, wissen wir noch nicht. Aber der eine Biologe, als ich dann sagte, ja, aber wenn wir nicht wissen, ob das ein Problem ist, warum ist es überhaupt sinnvoll, jetzt Alarm zu schlagen? Und er sagte, es ist halt egal, weil das Zeug gehört da nicht hin.
Das stimmt,
ja. Dann habe ich gesagt, naja, mein Gott, das ist halt überall. Also wir bauen überall Häuser hin, die gehören da ja eigentlich auch nicht hin. Und er sagt, ja, aber das macht's ja nicht besser. Nur, dass wir die Umwelt dass wir lauter Zeugs in die Umwelt eintragen, das da nicht hingehört, macht es ja nicht besser, da noch mehr einzutragen. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Und das fand ich jetzt hier auch bei diesem Grundwassertemperatur-Ding auch so, wo man auch denkt, das gehört eigentlich nicht so.
Genau, da passt noch meine letzte Geschichte dazu. Dann bin ich am Ende mit den Geschichten diese Woche. Was auch mit dem Klimawandel zu tun hat und mit Dingen, die irgendwo nicht hingehören, ist Kunstschnee. Ich weiß nicht, ob du Skifahrer bist.
Mm-mm. Bin ich nicht, aber ich kenne Kunstschnee.
Ja, also ich bin Österreicher, wir können alle Skifahren. Mm-hmm. Also ich war früher oft Skifahren, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber du siehst halt wirklich mittlerweile überall diese ganzen Kunstschneekanonen und so weiter. Also es gibt irgendwie fast kein Skigebiet mehr, wo das nicht verwendet wird, weil eben nicht mehr so viel Schnee da ist und die halt trotzdem ihre Skigebiete offen haben müssen. Ja. Und jetzt gibt's hier einen Wissenschaftler von der Uni Wien, von der Technischen Uni und von der Uni für Bodenkultur. Die wollen jetzt Schnee machen mit einer künstlichen Wolke. Ja, also die haben eine 3,5 Meter hohe ballonförmige Kammer, da werden Wassertropfen eingesprüht, die da drin eine künstliche Wolke erzeugen. Mhm. Und in diesen Nebel schmeißen sie dann irgendwie Kristallisationskeime rein und dann kriegen sie Schnee. Ja. Also die machen dann eine künstliche Schneewolke in dieser Kammer und sagen dann, dass sie mit herkömmliche Schneekanonen kann man anscheinend aus einem Kubikmeter Wasser 2 Kubikmeter Schnee machen. Mhm. Und mit ihrer Pulverschneewolke können sie aus einem Kubikmeter Wasser 15 Kubikmeter Schnee machen. Was mir nicht ganz klar ist, ist, wie du das dann tatsächlich irgendwie in der Realität einsetzt. Ich meine, es nützt ja nichts, wenn der Schnee da in dieser Kammer rumliegt. Also da,
du musst die mobil machen, ja, ne? Du musst die irgendwie runterskalieren. Ne?
Ja, das muss dann irgendwie rausgepustet werden, das weiß ich nicht. Das Problem ist aber, du hast das gleiche Problem, dass du bei allen Schneekanonen hast. Die funktionieren auch nur dann, wenn es kalt ist. Ja, also das geht auch nur, diese Methode geht auch nur dann, wenn es weniger als 0 Grad hat. Und wenn es wärmer ist, dann musst du die halt wieder kühlen. Dann brauchst du extrem viel Energie und du hast den Vorteil wieder weg. Oder du musst halt warten, bis es kalt genug ist. Und das ist genau das Problem, dass es halt in den Skigebieten einfach nicht mehr kalt genug ist. Ja. Das war ja auch das, was wo sie da im Harz dieses absurde Skigebiet hingebaut haben, wo es dann halt irgendwie nie geschneit hat.
Echt?
Alle, ja, die haben halt irgendwie, du musst mal Christian Reinbold fragen, der kennt sich da genau aus, weil der ist ja da auch irgendwie, hat da auch irgendwie politisch dagegen angegangen. Dass sie da im Naturschutzgebiet im Harz haben sie da irgendwie wollte sie unbedingt in ein riesen Skigebiet reinmachen mit irgendwie Flutlichtpiste für Nachtskifahren und alles drum und dran. Und da haben auch schon dann die Wissenschaftler gesagt, dass halt in der Gegend, da ist es halt nicht mehr kalt genug, dass du halt wirklich durchgehend im Winter ausreichend Schnee hast. Und es ist auch nicht mehr kalt genug, dass du vernünftig Kunstschnee produzieren kannst. Und anscheinend ist da halt irgendwie, so wie es ausschaut, passiert da jetzt auch nicht viel in dem Skigebiet. Also das wird vermutlich wieder sowas wie der Nürburgring oder sowas werden, keine Ahnung.
Na, herrlich.
Und dann, ja. Also,
es ist zum Heulen.
Genau.
Das ist gerade eine Überleitung. Es ist zum Heulen. Und weißt du, warum wir heulen?
Weil Politiker dumme Sachen machen?
Nee. Wir heulen, das haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Unter anderem, also sie haben sich damit beschäftigt, warum wir bei Freude heulen, warum es Freudentränen gibt. Zwar heulen wir, um intensive Emotionen schneller verarbeiten zu können. Und genau darum weinen wir auch Freudentränen. Weil wenn wir uns besonders stark freuen, ist das auch ein so überwältigendes Gefühl, dass wir es nur verarbeitet kriegen, indem wir anfangen zu weinen. Und genau wie Trauer.
Wie hilft das Weinen dabei bei der Verarbeitung?
We don't know yet.
Aha, okay.
Was wir aber wissen ist, es wird ein Hörertreffen geben, an dem ich nicht teilnehme.
Genau, hoffentlich.
An dem ich hoffentlich nicht teilnehme.
Es wird hoffentlich ein Hörertreffen geben, wollte ich sagen. Holger Klein ist auch willkommen, aber er kommt nicht, hat er gesagt. Nee, es geht um Folgendes. Ich werde am 7. Dezember einen Vortrag in Berlin halten. Und zwar um 14 Uhr, glaube ich, im Literaturhaus.
Mhm.
Und da erzähle ich was über Astronomie und Exoplaneten und die Suche nach außerirdischem Leben und Aliens und die ganze Geschichte. Also mache dann einen Vortrag. Und danach, wenn ich doch schon mal in Berlin bin, dachte ich, und dann auch noch, ich bin dann noch den Abend da und fahre erst am nächsten Tag zurück, dachte ich, dass es vielleicht mal nett wäre, weil ich sowas noch nie gemacht habe, mal irgendwie Hörer oder auch Blogleser und sowas zu treffen. Und da wir vermutlich davor keine Sendungen machen, kündigen wir das jetzt schon mal an. Also Holger Klein wird nicht da sein.
Genau, ich komme nicht.
Also entweder das schreckt euch ab oder es zieht euch an, je nachdem. Aber ich werde da sein und das vielleicht können wir mal irgendwie im Kommentarbereich nach potenziellen Treffpunkten suchen. Also ich habe mir gedacht, das ist irgendwie, wenn man sich in so einem Gasthaus, Restaurant, Bar trifft, das ist immer so ein bisschen doof, da hockt man dann irgendwie an einen langen Tisch und dann redet jeder nur mit den zwei, drei Leuten um sich rum. Ich dachte mal, es gibt in Berlin im Anfang Dezember gibt es doch sicher irgendwie Weihnachtsmärkte oder sonst irgendwas. Vielleicht kann man sich da irgendwo treffen, dann kann man da irgendwie so gemeinsam rumstehen, kann sich in der Gruppe irgendwie leichter mal irgendwie hin und her bewegen, kann
so schön am Glühweinstand, ne?
Kann
so
mit vielen Leuten irgendwie viel lockerer gemeinsamer irgendwie rum Gesprächspartner wechseln, als man es irgendwie in einem Restaurant könnte. Also wenn ihr Berliner Hörerinnen und Hörer irgendwie wisst, wo es da einen schönen, netten Weihnachtsmarkt oder sonst irgendwas gibt, wo man so ab 19 Uhr oder sowas sich treffen könnte, dann sagt Bescheid. Und um Details zu erfahren, wann das Treffen wo dann wirklich stattfindet, guckt entweder dann auf die Kommentare bei Vrindt oder in meinen Blog, wo ich das dann auch noch rechtzeitig ankündigen werde, wann und wo wir uns treffen, wenn wir uns treffen.
Wäre vielleicht dann auch sogar sinnvoller, das bei dir im Blog zu diskutieren, weil du dann die Kommentarfreischalterei besser im Griff hast, weil ich bin ein paar Tage unterwegs und weiß nicht, ob ich mich so gut um die Kommentare kümmern kann. Aber ihr werdet das schon machen, das Internet ist ja eine Shawarma-Intelligenz und in der Lage, sich selbst zu organisieren. Am 7.12. eventuell ein Hörertreffen mit Florian Freistetter. Ich komme garantiert nicht, das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben. Und das war die Wissenschaft und wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.